Weißt du, das ist ein Altbau hier und das ist alles sehr hoch und so weiter. Es sind irgendwie 300 Meter oder so. Also dachte ich mir, ich nehme mir einfach diese geilen Schienen, wie man so im Baumarkt bekommt, und knall mir so Bücherregale an einer Wand
hoch. Oh, das habe ich einmal gemacht und nie wieder, ja?
Also das hatte ich in Köln in einem Zimmer, das ist einfach sehr platzsparend, sehr cool, man sieht nichts, kriegt alles unter irgendwie.
Ja, das ist gut, aber hast du gute Wände? Weil bei mir sind halt diese Schienen durch dieses unglaubliche Gewicht meiner Bücher immer wieder aus den Wänden rausgebrochen. Das war nicht wirklich schön.
Du kennst jetzt die Pointe schon, da die Bücher immer noch stehen. Ich konnte das nicht so machen. Also das ist wirklich die schlechteste Substanz aller Zeiten. Ich glaube, da ist nur Luft mit so ein bisschen Gebröckel hin. Ich habe mir eine wunderschöne Lampe aus Litauen bestellt und die Woche habe ich mir halt so eine Leiter ausgeliehen, hoch genug, habe hier so halt meinen Dübel in die Decke getan und so weiter. Und das war nicht zu machen. Also egal, was du reintust, es kommt dir immer noch mehr entgegen und es bröselte einfach so kleines Knies irgendwie von der Decke immer weiter. Und jetzt habe ich mir schon irgendwie so geiles so Malersilikon da reingeballert und hoffe, dass das geht. Und habe mir dann sagen, das sind ja die Wände und die Substanz seien hier überall so. Und nachdem diese Lampe, die ein Kilo wiegt vielleicht, schon nichts an der Decke gehalten hat, habe ich jetzt eher Respekt davor, hier überall was hinzubauen. Ja. Jetzt ist das Ding, wie nutze ich den Platz, ne? Ja.
Ich habe da mal dann meine Liebe zur Heißklebepistole gefunden, weil das ist, also bei Regalen wird's schwer, aber sonst ist es perfekt, so ein rausgebrochenes Dübelloch einfach komplett mit Heißkleber voll knallen, Dübel wieder rein. Klar, ja. Und es geht, kommt nie wieder raus. Oder, also wenn, das ist ja auch einmal jetzt schon passiert, da bricht dann halt einfach so die halbe Wand dann raus. Der Heißkleber hat sich auch überall hin verbreitet.
In meinem Jugendzimmer quasi bei meiner Mutter zu Hause, da hängt noch heute ein riesiges Plakat von Hitchcocks Rear Window, was vor allem da hängt, nicht nur, weil es irgendwie gut ins Farbschema passte, sondern weil es dazu da war, ein ausgefranstes Dübelloch zu verbergen. Und das habe ich nämlich dann einmal versucht, irgendwie zuzumachen. Das wurde immer größer halt. Das franzte immer mehr aus. Meine einzige Heuristik war dann eben, schnell irgendwas davor zu hängen. Und das ist irgendwie, weiß nicht, wie ewig das schon her ist, aber das Plakat hängt da heute noch. Also dieses Zimmer ist so teilweise irgendwie, ne, Abstellraum, Atelier von meiner Mutter, keine Ahnung. Und es ist halt immer noch das Fenster zum Hof. Und jeder weiß, dahinter ist irgendwie dieses Loch, das ich damals verursacht habe. Deswegen seitdem vielleicht auch traumatisch mit in die Wände bohren und so weiter.
So was Ähnliches hatte ich tatsächlich auch. Ich bin so irgendwie mit 18 ausgezogen von zu Hause, aber davor, wirklich so ein halbes Jahr davor, sind meine Eltern umgezogen, weil sie dann gebaut haben. Und ich habe wirklich so, also da nur ein paar Monate in meinem Zimmer da gewohnt. Und in den paar Monaten habe ich es geschafft, irgendwie eine Kerze umzustoßen und einen riesen Wachsfleck auf den nagelneuen Teppichboden zu machen. Und ich dachte mir so, das ist kein Problem. Wachs kriegt man doch mit einem Bügeleisen und einem Löschpapier raus.
Was ist denn das denn?
Ja. Das funktioniert bei so Kleidung, funktioniert echt super. Man kann mit so einem Bügeleisen und einem Löschpapier Wachs. Aber was ich halt nicht bedachte, ist, dass dieser Teppichboden aus Kunstfaser bestand. Und wenn man dann mit so einem Bügeleisen auf maximaler Härte raufgeht, da habe ich halt diesen nagelneuen Teppich zu einer Plastikplatte verschmolzen. Und hatte dann auch irgendwie da schnell so einen kleinen Sofatisch drüber gestellt und hab's es auch irgendwie jahrelang meinen Eltern verheimlicht, dass da in meinem Zimmer irgendwie keine...
Die große Frage ist, wie lange haben deine Eltern noch gewohnt oder tun sie es gar noch?
Sie tun es immer noch so. Also mittlerweile ist es okay, weil es ist jetzt halt auch wieder Jahre schon alles her.
Und aber es gibt den Teppich noch.
Das es gibt den Teppich noch, ja, aber großartig. Da steht auch mittlerweile großartig. Irgendwie so ein Bett drüber und so. Es ist, hat sich alles zum Guten ergeben, aber das war wirklich so... Hey, nagelneues Haus, alles super penibel, super toll und ich zerstöre zuerst den Teppichboden.
Mein lieblingsverunstalteter Teppich in meinem Leben war in einem kleinen Hotel in London irgendwie. Das war so alles ein bisschen shady. Mein Vater hatte da für uns beide so ganz billig was im Internet gebucht irgendwie. Und das war aber schon, also dann war da nichts mehr frei und dann telefonierten diese shady Mitarbeiter, die auch keinerlei Daten von irgendwem hatten oder irgendwas geregelt hatten, telefonierten und dann kam so jemand, der sich als Taxifahrer ausgab, aber einfach in so einem Mercedes fuhr und die ganze Zeit dabei telefonierte und viel zu schnell in der Innenstadt fuhr uns dann irgendwie zu einem Nachbarhotel, das irgendwie mit denen in der Kette ist. Also es war alles super shady. Ich weiß nicht, wo mein Vater das aufgetrieben hat. Er hat einen günstigen Deal gemacht, du kennst sowas. Jedenfalls da gab es, also in diesem Ersatzhotel, wo wir dann eine Woche untergebracht waren, gab es das schrecklichste Frühstücksbuffet, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Das war also eh schon fantastisch. So, du hast wirklich morgens, die haben auch keinen Hehl draus gemacht, die haben vor dir das Rührei aus dem Tetrapack rausgeholt.
Oh Mann, so. Ja.
da, das war halt, also ne, so kleine britische Häuschen irgendwie, alles mit Teppich und alles ganz klein und so weiter. Und da, wo offenbar schon seit Ewigkeiten beim Frühstücksbuffet diese Kaffeekannen standen, war unten, also erstmal so eine Kuhle, weil da offenbar immer die Leute standen und hin und her liefen, war vor diesem Buffet also eine Kuhle im richtig in den Dielen unten drunter auch. Da war da dieser Teppich drauf und der war so komplett von Jahrzehnten so Kaffeeflecken und Kaffeeränder, so gebräunt und hart. Also das wurde immer so, es gab wirklich so ein Epizentrum irgendwie. Und von da aus breitete sich diese Kaffeeflecken mit so auch so fußstapfenförmig dann aus. Also ich glaube, irgendwann wird man so wie diese Eltern, die dann so, weißt du, irgendwie ist es ruft eine Nummer an, die man nicht kennt, so, nein, geh da nicht ran, das kostet was. Oder so, weißt du, also offenbar gar kein Verständnis mehr.
Ich hatte auch neulich, mein Vater hat ein Paket bekommen und hatte nichts bestellt und dann ging hier im Familienchat ging's los. Mhm. Das wäre bestimmt ein Betrugsversuch, er würde es auf gar keinen Fall aufmachen. Und ich so, Papa, was soll das für ein Betrug sein? Schickt jemand was umsonst zu oder wie? Das ist ein sehr komisches Geschäftsmodell. Meine Geschwister und ich waren irgendwie ewig auf ihn eingeredet, bis er sich dann irgendwann hat überzeugen lassen und dann stellt sich heraus, dass mein Bruder was bestellt hatte und das an die falsche Adresse gegangen ist aus Versehen. Okay, das war eine einfach äußerst amüsante Diskussion, dass mein Vater glaubte, er könne irgendwie hier maximal betrogen werden, indem er ein Gratispaket bekommt. Das sind so gute Anekdoten, die werde ich auf jeden Fall irgendwie da noch reinschneiden. Habe ich gerade spontan beschlossen.
In griechischen Quellen oder in lateinischen Quellen sind Zeus und Jupiter sind sowohl das Großmaul als auch haben sie einen großen Schwanz.
Es gibt ja das Referenzwerk dafür und es ist die Letterboxd-Liste der beste Film aller Zeiten. Ich habe den Film nie gesehen, aber die Tatsache.
Entschuldigung, so beginnen die besten Rezensionen. Das ist natürlich der beste Film aller Zeiten. Da muss es ja fast der beste Film aller Zeiten sein.
Ja, nämlich, das kann ich dir garantieren, dass es das ist.
Also ich habe mich wirklich wie so ein aufopferungsvoller Katzenvater gefühlt. Ja. Und dann am Ende stehe ich irgendwie auf und packe mir meine Sachen und komme zurück da in die Küche und die Katze hat vor meine Füße gekotzt. So wird es mir gedankt, ja. Das ist natürlich der beste Film aller Zeiten.
Weil der beste Film aller Zeiten noch relativ neu ist.
Der beste Film aller Zeiten eigentlich.
Wo dann Anna May Wong kam und ihn mit Torten bewarf. Und das war einfach so vollkommen bizarr.
Umreiß mal das Genre.
Leute tragen Leder und warten durch den Schlamm quasi.
Meine New Who Biografie ist auch ein bisschen seltsam. Und zwar ich kannte irgendwie die ersten paar Staffeln schon. Dann kamen die alle auf Netflix. Und ich habe die immer so als Hintergrundberieselung laufen lassen, während ich halt mir im Selbststudium Altirisch beigebracht habe. Clint Eastwood hält mich als Geisel gefangen.
Al Pacino oder Robert De Niro?
Kann ich nie unterscheiden, weiter.
Sehr schön. Ich glaube, da hast du auch gerade Leute die Herzinfarkte verpasst, weil es ist, ich glaube, in unserer Filmbubble wenige Schauspieler, die mehr verehrt werden, aber es ist, man kann so antworten, wie du geantwortet hast, definitiv legitim.
Ich wünschte, es wäre eine bewusste Spitze gewesen, um bewusst zu produzieren. Ich wünschte, es wäre so.
Hallo, hier ist Daniel. Ich sitze hier an einem Februar-Nachmittag in Frankfurt und da draußen ist es so düster. Hier ist seit Tagen zumindest, ist nur am Dauerregnen und es drückt mir auch ganz schön auf die Laune, muss ich sagen. Dann ist es umso besser, dass ich die Gelegenheit nutze, um diese Laune wieder aufzuhellen, indem ich nämlich einen ganz wunderbaren Gast auf der anderen Seite dieser Leitung habe. Und da frage ich jetzt, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Ja, moino, ich bin Jan, Zwangsdemokrat auf Twitter und überall sonst. Ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, ich weiß nicht, ob ich dem Druck standhalte, hier als Auffäller der Laune zu gelten, aber ich gebe mein Bestes.
Ach, in unserem Vorgespräch hast du das schon ganz hervorragend geschafft. Das gelingt schon. Woher könnte man dich denn in diesem schönen Internet kennen, Jan? Erzähl uns das doch mal.
Das ist eine ganz interessante Frage. Nein, keine Ahnung. Ich hatte mal einen Podcast, sagen wir mal so, die Archivtöne.
Was ist denn daraus geworden? Warum? Wo sind sie? Es ging ja jetzt irgendwie die letzten Tage rum, welcher Film ist es, wo du der größte Fan bist? Und ich weiß nicht, ob ich der größte Fan von den Archivtönen war, aber ich war unter den Top 5, sage ich mal.
Ich sage auf jeden
und
Fall.
Und dann plötzlich Fall. Ist er verschwunden.
Es ist nichts vorgefallen, möchte ich gleich mal zur Entlastung
das
sagen.
Das ist schon mal schön.
Kamil und ich mögen uns noch und es wird also so, vielleicht wird auch wieder mal irgendwas in dieser Konstellation stattfinden. So, sei jetzt einfach mal so gesagt. Weil ich weiß nicht, also du hast uns ja gehört und gemocht. Ich meine, das funktioniert irgendwie cool. Ne? Also ich glaube, sowohl Kamil als auch ich nennen den jeweils anderen als einen der seltsamsten Menschen, die wir so kennen. Und das irgendwie, das macht einfach Spaß. Deswegen. da ist nichts passiert, aber wir haben dann auch mal, ne, wir waren mit dem Konzept nicht mehr ganz zufrieden. Es hat dann, wir haben es ein bisschen schleifen lassen, es hat sich alles ein bisschen geändert. Da hat sich unser beider Leben sehr viel getan. Irgendwie haben wir den Faden verloren und sind nie wieder dazu gekommen, das aufleben zu lassen. Das heißt, wenn wir es jetzt nochmal machen, dann vielleicht ganz anders als neue Staffel, als neues Konzept, keine Ahnung. Aber im Moment liegt das Projekt leider still.
Ja, schade. War ein schöner Podcast. Und danke. Was ist aus dem Hut geworden mit den ganzen Challenges?
Als fleißiger Hörer weißt du auch, dass es sich dabei nicht wirklich um einen physischen Hut handelt, aber um die Metapher weiter aufrecht zu halten, kann ich dir sagen. Ich habe den Hut natürlich an mich genommen und ich habe ihn weiterhin bei mir. Ich könnte jetzt jederzeit eine Challenge für uns beide zum Beispiel daraus ziehen.
Ich glaube, wir haben heute schon noch die ein oder andere Challenge vor uns, muss ich sagen. Von daher, das kannst du dir, das können wir vielleicht ein andermal machen. Ja. Ich habe nämlich noch eine Frage. Warum Zwangsdemokrat?
Oh, das ist, das werde ich oft gefragt. Und dieser Nickname kommt auch aus besseren Zeiten. Nämlich damals wurde man nicht erst gefragt, ob man Nazi ist, wenn man den benutzt hat, sondern es wurde sofort als Satire verstanden. Das war, also das ist nicht der Ursprung des Namens. Es gibt sogar einen so Zwangsdemokrat-Paragraphen, der irgendwie die Schmähkritik rechtlich regelt. Ich habe ihn zum ersten Mal gehört in einer Talkshow in den 2000ern. Da wurde, glaube ich, Edmund Stoiber so genannt. Da gab es dann so einen ganz kleinen Aufschrei im damals schon verbreiteten sozialen Medien. Ich fand das Wort wahnsinnig witzig und vor allem, wie sich darüber aufgeregt wurde, dass ich dann gedacht habe, im Grunde sind wir doch irgendwo alle Zwangsdemokraten. ich meine, damals ging das sofort als Satire durch. Ne? Das war auf jeden Fall ein Witz. Also schon das Wort Zwangsdemokrat war auf jeden Fall eine lustige Quatschbeleidigung für jemanden. Also so. Und das ist vielleicht heute nicht mehr der Fall. Also vielleicht hat sich da das Umfeld ein bisschen geändert. Ich denke häufig drüber nach, ob ich den Nickname nicht ändere. Ich habe noch den Passiv-Nichtraucher auf Twitter als Account gesichert. Und ich habe noch meinen alten Spam-Account, Mechanical Maiden 96, benannt nach der buddhistischen Erzählung Mechanical Maiden und in dem Zeitraum ins Leben gerufen, als 96 noch ein Geburtsjahr war, in dem man plausibel machen konnte, dass man da noch jung ist und deswegen Quatsch im Internet macht.
Du könntest auch einfach anfangen, so, ich weiß nicht, hast du dann so AfD-Follower, die glauben, du gehörst zu ihnen, weil die könntest dann halt auch einfach hart trollen immer.
Ich glaube, die nehmen recht schnell Abstand. Also das ist schon, ich glaube, also für so Nazis habe ich, glaube ich, doch zu viele Warnsignale auf meinem Profil. Vielleicht fängt schon bei der B-Flagge im Banner an. Also ich bin mir nicht sicher.
Es dürfte ein Anzeichen sein. Ja. Nee, aber ich finde auch, man sollte nicht alles dem rechten Rand überlassen, von daher.
Eben, ich finde auch meine Lieblingsschriftart Futura haben jetzt auch die Anarchis wieder für sich. Also das ist ja schrecklich, ne? Die AfD-Parteiprogramme sind auch wieder in Futura. Dabei ist es so eine ästhetische Schriftart und ich weiß auch nicht.
So ist das. Aber zum Thema Zwangsdemokrat, ich habe heute meine Wahleinladung für die Kommunalwahlen hier in Hessen bekommen und wir Hessen, ich weiß nicht, wie es jetzt hier, ich weiß nicht, ob du in Bayern, wo du ja jetzt mittlerweile lebst,
noch drauf schon mal
hast wählen dürfen.
Ja. Keinesfalls.
Aber in Hessen dürfen wir beim Kommunal- und Landeswahlen kumulieren und panaschieren. Das heißt, wir dürfen unsere Stimme aufteilen und auf verschiedene Parteien verteilen. Und das heißt, der Zettel ist überschrieben mit, sie haben 96 Stimmen. Und der Wahlzettel, also da ist so ein Musterwahlzettel drin gewesen. Und ich habe, ungelogen, ich habe Teppiche in meiner Wohnung, die sind kleiner als dieser Wahlzettel. Das ist unglaublich. Ich habe herzhaft gelacht. Das ist zwar alle paar Jahre, ich kenne das ja eigentlich schon, aber ich vergesse es immer wieder, wie unglaublich.
Großartig.
Das ist tatsächlich irgendwie so Realsatire.
Wie hast du das Prinzip genannt? Panaschieren? Das klingt echt wie was beim Doppelkopf.
Kumulieren und panaschieren. Ja, du darfst halt, also panaschieren ist, du darfst deine Stimme aufteilen auf verschiedene Parteien und kumulieren ist, glaube ich, du wählst eine Liste, aber kreuzt dann in dieser Liste Leute an, die weiter unten stehen, so dass die nach oben rutschen quasi. Also prinzipiell eine total coole Idee, es ist nur unglaublich kompliziert. Aber man darf auch einfach nur weiter Listenkreuze machen und nicht seine 96 Stimmen verteilen.
Ich finde allgemein schon taktisches Wählen irgendwie eine furchtbare Sache. So, ne? Dann nehme ich eben nicht den Vertreter, die Vertreterin meiner kleinen Partei, sondern halt von der SPD, weil ich auf jeden Fall verhindern möchte, dass die CDU Oberbürgermeisterin so drankommt, weißt du? Das ist ja eigentlich schon Schwachsinn, aber vielleicht auch, ja, nicht hier unser Thema.
Tja, ja.
Übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, ich glaube, Strauß war der erste öffentliche Zwangsdemokrat. 1990 schon, Hammer. Oh Gott, nein, noch eher.
Du hast mir einen Tweet, als wir uns hier verabredet haben, geschickt. Und zwar lautete er, erinnere mich außerdem am besten in unserer gemeinsamen Podcast-Folge an die Anekdote zu meinem keltischen Lieblings-Epitheton. Ach Gott, du weißt, wie man es ausspricht.
Ja,
Epitheton Busumaros.
Ah, gut, dass ich es dazu geschrieben habe. Ich hätte nämlich sonst nur vermuten können, was es ist. Ich gehe mit Superlativen gerne, du weißt schon, der beste Film aller Zeiten. Ich etwas verschwendere schon. Du hast die Ilias angefangen zu lesen, oder? Immer eine hervorragende Lektüre.
Genau.
Ja.
Ja. Ich bin immer noch nicht sonderlich weit, irgendwie 120 Warum Seiten auch? Oder sowas.
Also ist ja, ja. Und der ganze geile Scheiß passiert ja dann gar nicht. Es
wiederholt sich ein bisschen. Ne?
Also genau, es ist ja eben mündliche Dichtung. Mhm. Ja, deswegen viel Wiederholung. Man muss halt immer davon ausgehen, dass die Leute erstens immer jederzeit dazukommen zum Zuhören.
Ja.
Und dass die Leute das on the fly irgendwie erfinden. Das heißt, ganz viele Sätze fangen halt gleich an. Du sagst erstmal, ja, und dann, weißt du, Zeus, der allmächtige geile Ficker, so, und dann kommt erst der Inhalt oder auch nicht. Weil vielleicht fällt dann demjenigen, der es gerade sagt oder singt, auch nichts Besseres ein. Das müssen, ja. Wohl fast wieder bei der Shanty-Kultur sind die gerade.
Ja, ja, ja. Da muss ich aber kurz noch, ich hatte das ja in Vorbereitung auf meinen Troja-Podcast mit Christoph angefangen zu lesen. Und ja. Christoph hat mir die Götter zwar weg erklärt, aber jetzt, wo ich es dann gelesen habe, und eben war wieder irgendwie so eine echt, dann doch schon echt spektakuläre Schlachtszene, wo Aeneas hart verletzt wird und dann Aphrodite zur Rettung naht und dann auch noch Aphrodite verletzt wird und sich schwer verwundet in den Olymp zurückziehen muss. Und da dachte ich mir so, das möchte ich eigentlich durchaus mal irgendwann auf einer Leinwand sehen.
Das ist schon,
ne? Da geht einiges.
Ja. Ich finde, ja, okay, man kann immer sagen, die Götter sind vor allem irgendwie Metaphern für Naturphänomene oder weißt du, wenn dann der Befehlshaber von der Kriegsgöttin geküsst wird, so, dann ist es ja, dann hat er einen guten Schachzug gemacht oder so, ne? Das lässt sich immer irgendwie uminterpretieren. Aber ich finde es auch eigentlich viel geiler. Also so, vielleicht nicht unbedingt so wie bei hier Clash of the Titans, wo die wie so Soap-mäßig dann da oben zusammensitzen. Aber wenn die halt wirklich das ist ja das Geile. Also deswegen lesen wir doch gern griechische Mythologie, weil da diese völlig verwirrten Bumsköpfe sind, die sich irgendwie gegenseitig, also deswegen machen wir das doch, oder? Also das ist doch der Spaß bei der Sache.
Nun gut, aber was ist Busumaros?
Busumaros, genau, also erstmal müssen wir, glaube ich, erwähnen, ein Epitheton ist so eine Art, bitte. Also ganz kurz gesagt, eine Art Beiname, ein Beiwort, das einen Gott oder eine Göttin begleitet in der Antike. So klassischerweise irgendwie, ne? Die rosa Fingerne oder auch, du hattest auch die mit den weißen Unterarmen.
Die weißellbogige Hera.
Genau.
Das ist wirklich unglaublich.
Ellenbogen oder Unterarm ist dann sowas, ne? Und jeder Gott oder jede Göttin hat halt so bestimmte Eigenschaften und Beinamen, die ihn halt so oder sie begleiten. Das ist bei den Indogermanen relativ üblich. Ich meine, in den nordischen Sagen gibt es eben die Kennings, die sind ein bisschen was anderes, die ersetzen eher statt zu begleiten, aber es gibt so immer die Idee, noch einen Namen zu verkünsteln oder noch irgendwie durch was anderes darzustellen, so dadurch auch Attribute zu überliefern, die diese Gottheit irgendwie mit sich bringt, ne? So. Das heißt, das ist was, das finden wir in allen indogermanischen Kulturen, zumindest restweise finden wir diese Kultur von Epitheta. Und so auch teilweise im Keltischen. Mein Fachgebiet ist ja das Keltische, muss man dazu sagen. Und ich werde es gleich, ich muss jetzt vorne anfangen, das zu erzählen, aber komme erst ganz am Schluss wieder
auf
das.
Da musst du mal, ich glaube, ja. Entschuldigung, nochmal zwei Sätze, weil nicht alle kennen dich so gut wie ich. Wieso ist denn dein Fachgebiet das Keltische?
Ich bin historisch vergleichender Sprachwissenschaftler. Wenn ich das irgendwie versuchen soll, schnell zu erklären, sage ich mal, wir sind sowas wie die Genetiker der Sprachen. So, weißt du, wir lesen nicht unbedingt immer nur alte Sprachen, aber wollen halt immer das Älteste und dann miteinander vergleichen, weil wir dann sehen, okay, da sind sie noch am ähnlichsten, da hingen sie miteinander zusammen. Wir befassen uns vor allem mit der indogermanischen Sprachfamilie, die eben vor allem in Europa sehr verbreitet ist und fast alle Sprachen, die wir haben, umfasst. Und von denen wissen wir, dass die einen gemeinsamen Ursprung haben. Wir wissen nicht genau, wo die Leute saßen, die es gesprochen haben, aber wir wissen, dass sie zusammenhängen, dass es alles mal Dialekte waren voneinander. Also ganz altes Griechisch und ganz altes Latein und ganz altes Indisch sind einander noch sehr ähnlich. Können sich zwar nicht mehr ganz verstehen wahrscheinlich, aber noch sehr ähnlich. Und erst dann passiert dieser ganze Sprachwandel. Das heißt, wir erforschen, wie diese Sprachen miteinander zusammenhängen. Und man hat halt, also man kann natürlich nicht alles können. Jeder lernt irgendwie Griechisch und Latein und auch Sanskrit, so, das ist irgendwie drin. Aber man wird halt Experte für irgendwas. Und ich bin irgendwie in die keltischen Sprachen reingerutscht, die mir sehr am Herzen liegen, von denen auch immer noch ein paar gesprochen werden, aber von denen es eben auch sehr viele, oder was heißt sehr viele, von denen es gewisse antike Belege gibt. Die bekannteste ausgestorbene keltische Sprache ist das Gallische, die tatsächlich so, also man kann salopp sagen, das ist das, was sie versucht haben bei Asterix abzubilden, zumindest teilweise. Und um die wird es gleich in der Anekdote auch gehen. Ja.
Okay. Ich habe ja Sprach- und Kommunikationswissenschaft studiert und hier bei den synchrone Sprachforschern wurdet ihr diachrone Sprachforscher immer ein bisschen abfällig als die Druiden bezeichnet.
Was auch ein Konzept ist.
Ja, ja, ich weiß sowieso. Ja, 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 diese Sprachdruiden.
Also heute, weißt du, heute, da hat auch noch mal, da haben noch mal Paradigmenwechsel statt von heute, ganz klar. Okay. Synchron- und Diachron-Linguistik ist halt nicht voneinander zu trennen. Also es ist das ja, Gleiche. Natürlich. So, genau. Und wir brauchen halt die Erkenntnis voneinander. Ich bin kein Experte für typologische Fragen und so weiter, aber ich muss mich damit befassen und mache das den ganzen Tag. Also zum Beispiel meine Doktorarbeit geht über Futur und die Entwicklung von Futur, vor allem in den keltischen Sprachen. Und dafür muss ich halt natürlich Konzepte von Futur von überall auf der Welt kennen, weil ich natürlich nicht weiß, welches vorliegt. Und natürlich wissen wir auch noch nicht, wie sich Futur oder Zukunftsformen, sage ich mal, Formen, die Zukünftigkeit ausdrücken, entwickeln. Das heißt, man geht immer Hand in Hand, genauso umgekehrt. Eine Typologie der Weltgeschichte der Sprachen kann auch natürlich profitieren von Erkenntnissen über lange tote Sprachen, die wir haben. So, dann weißt du, auch wenn es für etwas keine Belege in irgendeiner modernen Sprache gibt, kann ich immer noch sagen, es gibt offenbar dieses System in Sprachen der Welt. Es ist möglich, denn es liegt hier auf Hethitisch vor oder auf Festlandkeltisch, Gallisch, keine Ahnung. So, das heißt, man befruchtet sich total gegenseitig. Das geht immer Hand in Hand. Und die Erkenntnisse auch, wie Grammatikalisierung funktioniert, wie so Prozesse funktionieren, die strahlen wir dann auch wieder auf die allgemeine oder synchrone Sprachwissenschaft zurück. Und deswegen gehört das eigentlich zusammen. Ja, man macht den gleichen Kram.
So, und jetzt Busuma raus, bitte.
Ja, okay, ich muss überlegen, also okay, Gallisch, wunderschöne Sprache, also wirklich Gallisch überliefert auf dem Festland so ein paar hundert Jahre vor Christus bis ein paar hundert Jahre nach Christus gewissermaßen. Und nicht viel, also ich kann sagen, ich habe alles, was es in der Sprache gibt, gelesen und das klingt sehr viel, aber es gibt nur ein paar hundert Inschriften, die meisten davon haben keinen vollständigen Satz. Also das ist wirklich, es ist keine große Masse an gallischen Inschriften, leider. Deswegen wissen wir nicht so viel über die Sprache, wie wir gerne wissen würden. Und gerade die ganzen späten Inschriften, bevor die Sprache dann leider verschwindet und vom Lateinischen aufgesaugt wird, wie viele Sprachen damals, da finden wir als Quellen vor allem, also ich sag's, wie es ist, salopp, versaute Toiletteninschriften und so Schmierereien zum Beispiel, viel davon. Was ja immer eine nette Sache ist. Also viele, und sehr viele davon sind auf so sogenannten Spindle Worlds drauf. Also so, weiß nicht, Handspulen, Handspinnen, du weißt schon, diese so runde Dinge. Einfach mal Spindle World googeln, dann siehst du sofort, was das ist. Oder wer auch jetzt zuhört, sieht dann, was das ist. Und darauf finden wir sehr viele so kleine versaute Sprüche im Gallischen. Teilweise lateinisch, teilweise mehrsprachig und so weiter. Und die sind ganz interessant, weil die sind natürlich, die haben natürlich mal ein anderes Register als irgendwelche Grenzsteine oder so oder irgendwelche offiziellen Sachen, ne? Und es gibt eine dieser Spindle Worlds, da steht drauf, Moni Gnafa, Gavi Buduton Imon. So. Das ist ein Satz und den verstehen wir relativ gut. Also wir verstehen Moni Gnafa, das ist mein Mädchen, das ist eine Ansprache offenbar, ja? Und danach gibt es Gavi, das ist ein Verb im Imperativ. Und wir wissen nicht genau, was es heißt. Dazu komme ich gleich. Das ist das Wichtige. Und wir haben Buduton. Und Buduton endet auf on, so wie Latein um, griechisch on. Das ist offenbar ein Akkusativ, ne? So. Mhm. Und Imon, also, so. Die Struktur des Satzes ist, mein Mädchen, gib oder nimm ein unbekanntes Objekt, mir oder mein, oder wie auch immer, ne? So. Und das Problem ist, dieses Gabi, dieses Verb, das ist mit Deutsch geben verwandt. Du hörst es schon. Gab, geb, alles klar, so. Und bei dem ist nicht völlig klar, weil das auch in den keltischen Sprachen unterschiedlich sein kann, ob es dort nehmen oder geben bedeutet. Weil das klingt jetzt sehr kontraintuitiv, aber das sind zwei Wörter, die können gern mal ihre Bedeutung ändern oder miteinander tauschen, gewissermaßen in der Sprachgeschichte. Und wir wissen natürlich gern, wie der älteste Zustand im Keltischen ist und was es, also es ist einfach nicht geklärt. Und das ist einer der ganz wenigen Belege oder vielleicht sogar der einzige im Festlandkeltischen oder im Gallischen für dieses Wort. Das heißt, es wäre super gut rauszufinden, was es ist, weil es kann natürlich erstmal beides sein, ne? Gib mir das und das oder nimm mein das und das. Ne, das ist jetzt erstmal, wissen wir erstmal noch nicht. Und deswegen hängt sich diese ganze Forschung an diesem Bututon oder Busu. Also das ist jetzt, wir wissen nicht genau, was es sind so, wann immer dental aufeinandertreffen, ist egal, wer uns ausspricht, da ist ein Wort Busu oder Budu. So, und wir wissen nicht, was das heißt. Und wenn man jetzt wüsste, was es wäre, dann würde das einem ja gewissermaßen Aufschluss über das Verb geben, ob es geben oder nehmen heißt, ja? Und darüber hat sich so ein kleiner wissenschaftlicher Streit, also wir reden jetzt von 70ern, 80ern oder so, hat sich da entbrannt, es wurden so Artikel hin und her geschrieben. Und man versuchte herauszufinden, was dieses Buduton ist, gewissermaßen. Und man schaut sich natürlich die Gestalt des Wortes an, überlegt dann mit seinem etymologischen Wissen oder ne, mit den Lautgesetzen, die man kennt, was könnte es sein? Und es haben sich zwei Vorschläge festgesetzt. Nämlich einmal könnte es das Wort für die Lippe sein. Das ist das, was im Deutschen Bussi steckt. Also es könnte sowas sein wie, hey Mädchen, gib mir einen großen Kuss dann noch nicht groß, gib mir einen Kuss, so, oder nimm meinen Kuss, so, oder weißt du, also da ist es noch nicht klar, gib oder nimm einen Kuss von mir entgegen, wie auch immer, so. Und die andere Lösung oder die andere Variante ist auch wunderschön, da wir nämlich wissen, dass die Lautfolge Q auf Keltisch zu B wird, könnte es auch das Lexem sein, das wir aus Deutsch Quaste kennen. Okay. also so wie, ich weiß nicht, Latein-Penis ist ja eine ähnliche, oder, na, ich weiß, also die Entwicklung von Schwanz zu Membrum virile, steht immer in den Wörterbüchern, ist eine relativ übliche. Das heißt, oder nur so Pinsel gewissermaßen, also das ist nicht aus der Welt. Das haben wir oft belegt, dass es passiert. So, das heißt, das könnte also sein, könnte auch sein, hey Mädchen, nimm meine Quaste. So, also
das ist
natürlich...
Das ist also quasi, wird sich darüber gestritten, wie heftig der Typ die Frau, jetzt gehe ich mal davon aus, vielleicht, ja, angemacht hat. Doch.
Ja, also es, genau, es ist der ganze
Streit, dass sich mit einem Bussi zufrieden gegeben hat.
Genau, es geht darum, wie frauenverachtend und abwertend diese Inschrift ist. Das ist eigentlich der Streit. Und es löst sich irgendwie in diesem Lexem. Eigentlich wollen wir auch wissen, was Gabi heißt, gewissermaßen, ja. Und das ging ja irgendwie nicht weiter, aber irgendwann wurde eine Münze aus der Seine gefischt, ja. Das ist eine der Hauptquellen für heute noch keltische Wörter. Da stehen dann häufig nämlich einzelne Namen drauf, die da so reingeprägt sind. Und da taucht ein Name auf. Busumaros. Und da wissen wir, toll. Das ist ja, also das hat genau die Form von einem keltischen Namen, wie wir ihn erwarten, ja. Und also wir könnten uns super vorstellen, dass, also, ne, die Kelten wurden häufig, das waren so erworbene Namen. Es gibt Kurmisagios, den Biersucher oder so. Es waren so Eigenschaften oder so. Es gibt den Krummbein, Großnase und so weiter. So heißen halt die Kelten, ne? So. Mhm. Und das heißt, das würde super passen als Name. Maros ist groß, also, ne, ist so wie, ich weiß nicht, Segomaros, Sigma, Kraft groß irgendwie, ne? Das heißt, Busumaros ist entweder der mit der dicken Lippe oder der mit dem großen Schwanz. Und dann wird dieser Name wieder gefunden. Schön. Dann wird dieser Name gefunden und man denkt, endlich hat man es. Und dann merkt man, fuck, es könnte immer noch beides sein. Also beides ist ja ein plausibler Name, ne? Also es ist so, bei den Kelten ging absolut beides. Und dann, also ich hatte auch, als ich das recherchiert habe, also ich dachte, was soll denn das hier? Das kann nicht wahr sein. Dann irgendwie, dann endet dieser Forschungsstrang da auch irgendwie. Ich habe so meine Sachen dann beiseite gelegt und habe mich nicht mehr drum gekümmert, weil, ne, wir sollen uns dann lösen. Und dann ist mir aber noch mal irgendwann beiläufig in einem anderen Buch über das Galatische untergekommen. Das Galatische ist das Keltische, was in der heutigen Türkei gesprochen wurde. Ne? Also Galatasaray Istanbul ist genau sowas wie Celtic Glasgow oder Boston Celtics eigentlich. Das heißt genau das. Mhm. Also die Galata saßen in der Türkei. Und von denen ist noch weniger überliefert. Also die haben, da sind vielleicht 5 Wörter insgesamt. Wir wissen nichts über das Galatische. Aber eins dieser Wörter ist Busumaros. Und jetzt stoßen wir wieder nach vorne zum Thema Epitheta vor. Erscheint da nämlich als Beiname eines Gottes. Also ich meine, es gibt auch, du kannst Busumarios, glaube ich, gibt es als Wikipedia-Artikel, da wird behauptet, es sei ein gallischer Gott. Das wissen wir nicht. Es kann auch einfach ein Beiname eben, so ein Epitheton gewesen sein. Das wurde auch häufig an einem anderen Namen wurde das als Eigenschaft quasi, als Adjektiv oder als Begleitwort quasi benutzt. Und dort in der Deutung finden wir das quasi als Beinamen eines Gottes, den die Römer dann, oder der dann mit Zeus gleichgesetzt wird oder mit Jupiter. So. Das heißt, wir haben Busumaros und jetzt wirklich in einem ganz speziellen, engen Kontext auf einmal als Epitheton von Zeus. Und man denkt sich, toll, jetzt hat sich ja endlich gelöst. Und dann guckst du nach und merkst, es ist immer noch nicht geklärt, weil Zeus ist, kann, also in griechischen Quellen oder in lateinischen Quellen sind Zeus und Jupiter sind sowohl das Großmaul als auch haben sie einen großen Schwanz. Das heißt, das sind beides plausible Epitheta für diesen Gott und jetzt ist es immer noch nicht gelöst. Das finde ich also.
Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ich finde es charmant, welche Züge das annimmt. Einfach. Das war jetzt eine etwas längliche Anekdote. Grüße an Markus. Aber ich glaube,
Ich finde es sehr schön, auf welchem Nerd-Level wir uns hier befinden, obwohl der Podcast noch keine 20 Minuten alt ist.
Ja, und letzter Punkt zum Thema Sprachwissenschaft. Da merkst du auch, also so Leute, die eben nicht richtige Wissenschaft machen wollen, die vergraben sich gerne diesen Trümmersprachen, wo man halt wirklich viel spekulieren kann. Die veröffentlichen dann sehr gerne so Aufsätze zu irgendwelchen Namen, die einmal auf Keltiberisch belegt sind oder so und mutmaßen dann, dass es für eine Etymologie haben könnte. Das macht auch Spaß, das ist auch irgendwie eine Disziplin und Zweig bei uns, aber führt, wie du siehst, häufig eben zu nichts außer mehr Spekulation.
Ja. Da muss ich nochmal, ich habe dich das schon mal gefragt, aber ich habe die Antwort wieder vergessen. Ich bin ja durch meine Capoeira-Leidenschaft sehr viel mit Portugiesisch in Kontakt. Und warum klingt Portugiesisch nochmal so anders als die anderen romanischen Sprachen? Das hast du mir schon mal erklärt.
Aber das habe ich dir schon mal erklärt. Dann würde ich vielleicht am liebsten das nochmal nachgründig einspielen, weil ich es dir nicht genau sagen kann. Also
okay, dann machen wir, verschieben wir das mal auf die nächste Folge. Bis dann erwarte ich dann, dass du das recherchierst. Ja, ja. Aber irgendwann, ich weiß nicht, mehr wo. Irgendwo habe ich das schon mal gefragt, auf Twitter höchstwahrscheinlich, und da hast du was sehr Schlaues zugeschrieben.
Schnell mal recherchieren. Ich meine, ich bin kein Experte für die romanischen Sprachen, aber ne, es ist ein Dialekt, der und räumliche Getrenntheit spricht. Ich weiß es nicht. Also was?
Ja, ich weiß, aber also gerade halt, weil ja die Nachbarn die Spanier sind und die haben halt so ein ganz hartes, präzise Sprache, und im Portugiesischen ist ja alles immer total weich und genuschelt, und das finde ich einfach so faszinierend, dass das so ein großer Unterschied ist einfach.
Ich erkläre mir immer viel durch Sprachkontakt, weil da war ja auch viel Arabisch am Start und alles mögliche, wahrscheinlich irgendwelche Beeinflussungen. Aber,
ja, aber auch in Spanien ja nicht. Also von
das stimmt. Ja, ich meine, nur weil zwei nahverwandte Sprachen direkt nebeneinander sind, heißt nicht, dass sie gleich klingen, ne? Niederländisch-Deutsch, ja, so. Also ganz so genau.
Obwohl, wenn du da, also du bist doch Rheinländer oder zumindest lange im Rheinland. Also,
ich begreife mich als Rheinländer, ja schon.
An der Öscher Grenze, wenn du da wohnst und echt alteingesessene Öscher hast, dann ist es schon nicht so weit weg vom Holländischen.
Das war jetzt kein ganz sauberes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also das,
ja, klar. Also man kennt es ja einfach, Deutschland-Polen ist ja, da ist ja einfach eine harte Grenze zwischen, obwohl das ist dann wieder was anderes.
Die sind nicht so nah miteinander verwandt, aber
ja, genau. Aber wir verzetteln uns.
Ich glaub. Irisch und Walisisch würde ich immer bei sagen. Die klingen sehr unterschiedlich. Naja.
Kommen wir doch mal, ich weiß nicht, ob hier alle Leute so, obwohl es merke ich auch egal, ob Leute es gut finden, ich finde es gut. Ich könnte mit dir noch ewig über Sprachen oder
sprechen. Jetzt ist auch schon zu spät eigentlich.
Ja, jetzt sind eh schon alle abgesprungen. Mhm. Aber ich habe ja auch Kapitelmarken. Das heißt, wenn die Leute das gar nicht hören wollten, dann hätten sie bis hierhin springen können. Denn jetzt würde ich dich fragen, hast du denn Lust, ein Spiel mit mir zu spielen?
Unbedingt. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin.
Ah, das ist sehr schön. Ich habe nämlich ein neues Spiel speziell für dich heute hier, und du bist aber auch dann entsprechend das Versuchskaninchen. Ich hatte so mit eben ja die Filme langweilig erklärt, jetzt in letzter Zeit immer selbst gemacht, und ich war da nie so mit meinen eigenen langweiligen Erklärungen hundertprozentig zufrieden. Deswegen habe ich das neue Spiel, die Rezension hat einen Punkt. Und das funktioniert eigentlich ganz ähnlich. Und zwar hatte ich einfach irgendwann neulich einen sehr amüsanten Abend, als ich auf Letterboxd mir von Filmen, die anerkannte Meisterwerke sind, Rezensionen von Leuten durchgelesen haben, die diesen Meisterwerken einen halben oder einen Stern gegeben
haben. Und da bist du auf mich gekommen, das ist aber nett.
Ja, denn du hast jetzt wahrscheinlich Fragen, woher ich wissen will, dass der Film ein anerkanntes Meisterwerk ist, und da kann ich dir jetzt ganz einfach sagen, es gibt ja das Referenzwerk dafür, und es ist die Letterboxd-Liste der beste Film aller Zeiten. Die von wem wird die nochmal geführt, Jan?
Ich weiß gar nicht genau, da hatte so jemand so einen ganz komischen Namen. Ich glaube, der ist Nazi.
Jedenfalls habe ich mir aus dieser Letterboxd-Liste der beste Film aller Zeiten 10 Filme rausgesucht.
Hervorragend.
Filme genommen, die irgendwie im Schnitt dann sowas um die 4 Sterne haben oder sowas von der breiten Masse auch. Mhm. Und dann immer Rezensionen, die einen halben oder einen Stern waren.
Und ich muss raten, welcher Film das wird?
Genau.
Entschuldigung, ich muss dir nochmal dazwischen funken. Es ist magisch. Hier schließen sich Kreise und die überschlagen sich. Das glaubst du gar nicht. Weil, pass auf, das, was du da gerade machst, was du jetzt mit mir spielst, das spiele ich als Partyspiel total gerne. Das bringe ich immer mit irgendwie. Und zwar noch mal spezieller. Das bringe ich mit Rezensionen von Kamil. Das Spiel nenne ich die Treppe des Wahnsinns.
Weil
dieses Schlagwort kommt in einer seiner Rezensionen vor. Die kann ich dir gleich vorlesen. Du wirst mir sagen, was es sein soll. Und das habe ich immer gerne gemacht. Und irgendwann saß ich mal leicht verkatert in Berlin in einem Frühstückslokal mit unserer guten Christiane Attig. Schöne Grüße. Und in dem Moment haben wir das gemeinsam gespielt. In dem Moment haben wir eigentlich beschlossen, wir sollten das mal als Podcast machen. Und jetzt verrate ich, geheime Hintergrundinfos. Wir haben es nie gemacht, oder ich hoffe, dass wir das irgendwann noch tun. Es gibt sehr viel Vorbereitung. Ich habe hier ein langes Dokument, wo ich eine erste Sendung, eine Pilotsendung komplett vorbereitet habe mit Fragen. Oh, wow. Und also wirklich, ich könnte genau dieses Spiel jetzt auch mit dir zurückspielen.
Ja, geil. Also, ich will diesen Podcast hören. Bitte,
fang damit an. Also vielleicht, um auch mir selber mal ein bisschen Druck zu machen. Ich bin es auch in meinen neuen Lebensumständen hier einigermaßen gesettelt. Wenn ihr Bock habt, das von Felinchen, von Christiane Attig und mir zu hören, dann schreibt doch mal einen Tweet oder so. Oder irgendwie in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir es noch auf die Reihe. Also jetzt ist einfach das Geheimnis gelüftet. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber ich fand es zu magisch, als um es jetzt unerwähnt zu lassen. Weil das ist quasi mein Lieblingspartyspiel. Was nicht heißt, dass ich
gut daran bin. Ja, sehr schön. Aber dann musst du ja da auch ein Profi sein. So, also okay. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken. Wie gesagt, das ist ein Experiment. Ein halber Stern. Edward Norton muss verflucht worden sein, zu denken, dass Ziegenbärte cool sind. Ich finde, das ist ein voll guter Grund, einen halben Stern an einen Film zu geben, weil Edward Norton einen Ziegenbart trägt.
Großartig, großartig. Ja. Also ich gebe ja, ich sag mal so, also wenn es der Film ist, von dem ich mir relativ sicher bin, dass es ist, dann hing dieser Edward Norton lange Zeit über meinem Bett und ich sag mal, es hatte seinen Grund. Ich bin dem Ziegenbart nicht ganz so abgeneigt. Das müsste 25th Hour sein, oder?
Das ist korrekt.
Ja. Toller Film, toller Film.
Ja.
Großartig.
Der nächste hat einen Stern bekommen mit der Frage, warum war da eine Katze auf dem Raumschiff?
Eine Katze auf dem Raumschiff?
Ja, das hat einen großen, wichtigen Plotpunkt. Kurz vor dem großen Finale
muss die
Katze gerettet werden.
Das muss Alien sein, ne? Eindeutig.
Ja, das ist Alien.
Katzen auf Raumschiffen fühlt sich fast schon nach so einem Trope an, aber mir fällt kein anderer Film ein mit einer Katze im Raumschiff.
Nee, fällt mir auch nicht ein. Das ist halt Alien immer, die Katze auf dem Raumschiff.
Nee, okay, hau rein. Ah, großartig.
Ich hatte einen halben Stern und zwar finde ich das interessant, weil das ist auch mein Kritikpunkt an dem Film, wobei der Film aber insgesamt großartig ist, weswegen ich ihm nicht nur einen halben Stern geben würde, aber trotzdem.
Die Rezension ist nicht von dir.
Also die Rezension ist nicht von mir und ich habe auch den ersten halben Satz vergessen, den würde ich natürlich nicht unterschreiben, aber schöne Kritik. Ich habe den Film nie gesehen, aber die Tatsache...
Entschuldigung, so beginnen die besten Rezensionen.
Ja, das ist sehr schön. Aber die Tatsache, dass die Hauptfiguren zwei weiße Mädchen aus der Oberschicht sind, die in der Ivy League studieren werden, sagt mir schon alles, was ich darüber wissen muss.
Das ist natürlich der beste Film aller Zeiten. Das ist Booksmart, oder?
Das ist korrekt. Ein wunderschöner, wirklich herzerliebter Film. Aber ich fand's auch, dass sie alle so super reich sind. Ich habe den so Rücken an Rücken mit Lady Bird gesehen. Genau, Lady Bird macht halt diese Klassismus-Geschichte noch auf und hier sind sie halt einfach alle stinkreich und das war stimmt. So,
was ich dachte, ja. Ich find's trotzdem irgendwie, also vielleicht auch deswegen gerade so sexy, weil sie sich ja leisten können, in ihrem Umfeld einfach mal so auf einem Schiff dann zu sein bei dieser Part. Das führt ja auch zu so geilen Situationen, dass da auch irgendwie Drogen konsumiert werden können. Ich weiß nicht. Klar, macht leider dieses Fass nicht auf. Ich finde, da fehlt ein bisschen das Klassenbewusstsein, das stimmt. Aber der Film ist trotzdem einfach sexy. Ich liebe den, also es ist fantastisch. Also manchmal das Gefühl, da wurde mir ein bisschen auf den Leib geschneidert, spätestens als das Dulce mal rausgeholt wird. Ne? Fantastisch, fantastisch. Und diese Szene hier mit Salt and Pepper Dingsmus, wo sie denken, sie seien Puppen, großartig.
Ja.
Also ich liebe den. Das ist ein geiler Film.
Fantastisch. Ja. Einen halben Stern, und das ist sehr einfach, aber ich fand die Rezension einfach so schön. Mhm. Und zwar, the film never bothered me anyway.
Was soll das denn sein?
Ah, oh, du kennst den ersten Teil nicht? Oder das Lied, der große Hit aus dem ersten Teil? Die Rezension würde natürlich noch besser auf Teil 1 passen, aber auf deiner Liste stand nur Teil 2.
Da gibt's einige. Also ich habe ja... Es ist nicht Findet Dory, dann...
Nein.
Dann muss es Frozen 2 sein, natürlich.
Genau, es ist Frozen 2.
Und wie gehört das Zitat jetzt da rein?
In Let It Go ist es, dass sie in der großen Arie, die letzten Worte der großen Arie sind.
The girl
never bothered me anyway. Und
natürlich.
Hier halt, the film never bothered me anyway.
Mods Gag, also wirklich ikonisch, dass damit
Hammer. Reingebracht wird. Ja. Ein halber Stern. Mhm. Wenn Fellini einen Vampirfilm gemacht hätte, dann wäre dies der Film, den er gemacht hätte. Das ist eine sehr gute Begründung, aber ich verstehe nicht, warum das nur einen halben Stern wert ist.
Fellini ist hier dieser scharfkantige Schwarz-Weiß 8,5 Quatsch, ne?
Genau.
Da muss es ja fast der beste Film aller Zeiten sein.
Ja.
Nämlich,
das kann ich dir garantieren, dass es das ist.
The Girl Walks Home Alone at Night. Ist er das?
Das ist korrekt, ja. Ein halber Stern kriegt die nächste auch. Warum wurden die Songs komplett gezeigt und nicht geschnitten?
Was?
Es ist ein Film, in dem wird viel Musik gemacht und die Person war genervt davon, dass die Musik immer ausgespielt wird und nicht weggeschnitten, obwohl das quasi der Kern des Films ist.
Ich mochte das Musical, aber es wurde mir zu viel gesungen.
Ja, so in etwa.
Jetzt bin ich wirklich am Überlegen, was hab ich denn, das ist von meiner Liste alles, ne?
Das ist von meiner Liste. Das ist kein Musical, das sollte dich nicht auf die falsche Fährte führen. Es ist ein Musikfilm.
Da sind ja nur ein paar Filme drauf und die kenne ich und mag ich ja auch wirklich alle, ne?
Ist gut. Also das sind schon ziemlich viele dafür, das ist der beste Film aller Zeiten. Ich mein,
müssen wir erklären, wie das zustande kommt oder nein? Ist einfach, das ist die Liste mit dem besten Film aller Zeiten.
Genau, da steht der beste Film aller Zeiten drauf.
Ich überlege gerade, wo viel Musik vorkommt. Und warte, die Kritik ist?
Die Kritik ist, warum wurden die Songs komplett gezeigt und nicht geschnitten?
Die Kritik ist, dass die Musik ausgespielt wurde quasi.
Ja.
Ich überlege gerade, ich habe Ishtar drauf, aber der ist es nun wirklich nicht. Whisper of the Heart vielleicht, aber da wurde auch nicht. Das Genre der Musik, nein.
Es geht wirklich darum, dass jemand gezeigt wird, der Musik macht.
Ah, dann ist es vielleicht, oh Gott, dann ist es ist nicht Broken Circle, oder? Oder doch?
Nein.
Nein. Was habe ich denn noch?
Es ist Folkmusik.
Es ist Folkmusik. Na, dann ist natürlich Inside Llewyn Davis, kann das sein?
Es ist Inside Llewyn Davis, genau.
Und da wird zu Musik, da wird zu viel, ich weiß auch nicht.
Er sitzt halt öfter mal auf der Bühne und singt seine Lieder, ja. Und
das stimmt.
Das hat die Person wohl offensichtlich sehr genervt, dass sie einen Folkmusiker beim Folkmusik machen zeigen.
Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Ich habe mal eine Weile auf die Katze von einer Freundin aufgepasst für so 2 Wochen oder so, war halt dann immer mal da, hab die gefüttert und mich ein bisschen mit ihr abgegeben. Dann dachte ich, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit dieser Katze und saß da halt und sie lag so ganz lieb und schnurrig so auf meinem Schoß und ich habe halt so ein bisschen ich habe dieser Katze halt dann fast den gesamten Soundtrack von Inside Llewyn Davis vorgesungen, soweit ich ihn halt im Kopf hatte. Und ich habe mich wirklich wie so ein aufopferungsvoller Katzenvater gefühlt, ja. Und dann am Ende stehe ich irgendwie auf und pack mir meine Sachen und komme zurück da in die Küche und die Katze hat vor meine Füße gekotzt, so. So wird es mir gedankt, ja. Also.
Als langjähriger Katzenbesitzer kann ich dir sagen, es war kein Akt der Boshaftigkeit, sondern Katzen
das sagst du,
müssen ja. ihr Fell einfach wieder loswerden.
Ich habe mich danach dagegen entschieden, Katzenbesitzer zu werden, vor allem Langjährige. Naja.
Ja, das hast ja, wenn du dir eine Katze anschaffst und sie jetzt nicht gerade schon Ende 30 ist, dann bist du immer langjähriger Katzenbesitzer.
Diese Katze war sehr alt, Mucki. Ich weiß gar nicht, wie das Pronomen ist, weil es war irgendwie eine Transkatze. Ich weiß gar nicht mehr, wie es an. Es war, glaube ich, dass dann irgendwie ein anderes Geschlecht im Pass eingetragen, als ich dann, ich weiß auch nicht mehr. Also er oder sie, Mucki, war schon sehr alt, auch so ein bisschen blind und auch schon ein bisschen verwirrt irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Ach, Mucki.
Ja. Ja, es ist unser letzter Kater, den wir hatten, Flo, der war hier meine große Tochter noch ganz klein und wir sind ins Tierheim und haben extra gesagt, so hier nicht unbedingt ein Baby, sondern so vielleicht irgendwie ein gütiger Kater, gütiger Herr, der so auch irgendwie kleine Kinder über sich ergehen lässt.
Und ein Gestandener,
ja. Ich weiß nicht mehr genau, mit welchem Alter sie uns den verkauft haben, sowas zwischen irgendwie 6 oder 8 Jahre, meine ich. Und meine Schwester ist halt Tierärztin und die hat dann, als er bei uns eingezogen war, den Check durchgeführt und die lachte quasi sofort. Also wenn der 8 Jahre alt ist, dann ist sie keine Tierärztin mehr, sondern meinte, der wäre mal locker doppelt so alt. Und hat noch einige Jahre trotzdem bei uns verbracht.
Schön. Wie ist es denn mit Hundejahren? Also ich weiß nicht, wie alt, also ich habe Katzen schon sehr alt werden sehen, ne? Also meine.
Ja, so ich sag mal 15, 16 für eine Katze ist nicht ungewöhnlich. Ja, ne? Und ja. Ich habe auch schon Katzen auf 20 und älter gehen sehen. So, ja, so sieht's aus. Ja. Ja, ich bin ein großer Katzenfan.
Da sind wir auch wieder bei Whisper of the Heart, auch toller Film.
Ja, ja, aber wir sind eigentlich woanders und zwar, die nächste ist auch wunderbar, Ein halber Stern. Wie konnte es sein, dass bei den Oscars dieser Film gegen Mel Gibsons Meisterwerk Hacksaw Ridge gewonnen hat? Niemand wurde hier erschossen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass dieser Kerl in dieser Gegend gelebt hat und kein einziges Mal wurde auf ihn geschossen. Da hat jemand auch eine ganz klare Anforderung, was ein Film zu leisten hat.
Großartig, großartig. Okay, also nochmal um es zu verstehen, es muss irgendwie, warte, wann war Hacksaw Ridge? 2015, 2016 oder so? So, das heißt,
ja.
das ist irgendwie der Zeitraum, den wir wollen. Und die Kritik ist, es wurde nicht geschossen oder es wurde zu wenig
geschossen. Es wurde nicht geschossen. Es wurde überhaupt nicht in dem Film geschossen. Während doch in Hacksaw Ridge offensichtlich, ich habe den nie gesehen, aber ich nehme
ich an, auch
es wird
nicht.
Viel geschossen.
An. Ich habe ihn nicht Hacksaw gesehen, Ridge. Aber es wird mir zu viel geschossen.
Und dieser Film hat offensichtlich bei den Oscars gewonnen. Ich sag auch mal bester Film, um es dir leichter zu machen.
Also ich weiß nicht mehr, ob Hacksaw Ridge in dem war, aber der einzige Oscar-Gewinner, den ich aus dem Bereich habe, ist Moonlight natürlich.
Das ist korrekt, Moonlight ist der Film.
Ich bin dankbar, dass es nur um Filme geht, die ich kenne und mag. Sonst wäre ich echt aufgeschmissen.
Die nächste ist auch wieder ziemlich einfach, aber auch wunderschön und absolut berechtigt, die Kritik. 1,5 Sterne. Wie kannst du nur den ganzen Tag aus dem Fenster starren, wenn Grace Kelly so verdammt schön ist?
Das ist natürlich der beste Film aller Zeiten.
Ja.
Und auch der, über den wir eben im Vorgespräch kurz gesprochen haben, das ist Hitchcocks Rear Window, nicht wahr?
Das ist korrekt.
Ja, hervorragend.
Übrigens meiner Meinung nach tatsächlich der beste Film aller Zeiten. Das ist der beste aller Zeiten. Aktuell auf Platz 1 in den Charts hier im Spätfilm. Oh, vielleicht sprechen wir heute ja noch über einen Film, der den ablösen kann.
Ich hoffe. Wer weiß. Übrigens hat das Fenster zum Hof hat ein hervorragendes, ich weiß nicht, also das wurde ja überall mal verwurstet, aber es gab ein hervorragendes, nicht Remake, aber so Adaptionen, Weiterdenkungen vor ein paar Jahren. Gott, wie heißt denn der? Der ist aus Südafrika und heißt Number 36, Number 37. Ach, wie heißt er denn? Das will ich jetzt auch nicht einfach so stehen lassen.
Weiß ich nicht.
Ich habe ihn letztes Jahr in meiner Films for Women Challenge gesehen. Number 37 heißt er. Hervorragend. Absolut. Also wirklich, der strahlt dieselbe Hitze aus wie so ein Fenster zum Hof, aber auf eine ganz andere Weise, auf eine ganz andere, mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Wenn wir es gerade zum Thema Klassenbewusstsein hatten, ist das der Film. Also der fügt das ein noch obendrauf auf die Fenster zum Hof-Thematik. Geiles Ding. Ja. 2018.
Kommt auf meine Watchlist. Die.
Unbedingt.
Unglaublich kurz ist.
Also 1000 Filme noch was, habe ich vorhin gesehen, ja. Ist übrigens auch auf Amazon Prime, sehe ich gerade noch, ja.
Bitte was? Der Film?
Der Film, okay. Number 37 von Nocifo Dumisa, ja.
Nice.
Toller Film.
Ich habe aber eine halbe Stern-Rezension für dich. Ja. Und zwar, voll nachgemacht von den Simpsons. In der Treehouse of Horror-Folge, in der Barts Zwilling auf dem Dachboden weggesperrt wurde, aber der normale Bart war die ganze Zeit böse.
Das ist jetzt schon großartig, weil, also normal, wenn ich das richtig im Kopf habe, funktionieren diese Treehouse-Folgen ja so, dass sie irgendwelche anderen Sachen eher auf die anspielen und das wahrscheinlich, du weißt schon, du sagst ja immer, man sei rückwärts in die Popkultur und so.
Ja, aber ich kenne die Folge auch und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie älter ist als der Film, weil der beste Film aller Zeiten noch relativ neu ist. Aber das ist wiederum ja auch ein Horror-Trope, der jetzt nicht so super neu ist. Von daher, da wird auf jeden Fall auch auf die Popkultgeschichte rekurriert.
Es geht irgendwie um Doppelgänger und so, dann ist es hier Dingsbums. Hier, Jordan Peele, wie heißt er denn?
Ass? Ja. Genau.
Ach. Sehr nicer Film, sehr nicer Film.
Ja, absolut.
Der beste Film aller Zeiten eigentlich.
Ja, es ist der beste Film aller Zeiten, aber ich muss immer an diese wunderbare Szene. Hey Alexa, ruf die Polizei an. Und Alexa dann, I'm playing fuck the police. So, also, Alexa, call the police. Now playing fuck the police.
Das ist großartig.
Es trifft es einfach so auf den Punkt, wie unsere Spracherkennung von Computern funktioniert. Das ist so.
Ja, und gleichzeitig noch der schöne Kommentar zum Thema Polizei, wenn man sich mal so
wirklich... Auf jeden Fall.
Hervorragend.
Ach, der Film ist sowieso, was da alles... Ich muss den auch unbedingt nochmal gucken.
Der Film ist der Hammer. Ich habe den neulich nochmal gesehen. Ich finde den auch geiler als Get Out, ne? Also das ist schon...
Das weiß ich nicht. Weil Get Out ist schon... ich weiß nicht. Get Out ist so ein Meisterwerk. Das ist aber...
Hashtag Meisterwerk.
Ja, auf jeden Fall. Aber Us... es war allein so, ich hatte irgendwie damals eine Rezension gelesen, sowas von wegen, nach dem Hype um Get Out konnte Jordan Peele eigentlich nur verlieren, so, er konnte nichts liefern, was dem gerecht werden konnte, und viele sahen das ja auch nicht in Us, aber was er dann mit Us geliefert hat, das ist schon ein ganz hohes Niveau.
Das ist der Hammer, so, gesellschaftsmäßig, weiß ich nicht, aber auf einer reinen Horrorebene funktioniert er für mich tausendmal besser als Get Out.
Ja, das stimmt, also, das ist aber auch würde ich jetzt auch sagen, dass halt Get Out jetzt nicht primär ein Horrorfilm ist. Also klar spielt er mit Horrorelementen, aber...
Das schon. Also klar, so dieser existenzielle Grusel ist dabei. Ich kann halt nicht so gut mit diesen Comic Reliefs zwischendurch, ne? Der hat mich immer so wieder...
Ach so.
So, ich weiß nicht.
Ich fand die gerade gut. Ich fand das so sehr schön. Auch dieses ganze Zeit mit I would have voted for Obama a third time. dieser Running Gag. Es ist wunderbar. Ich mag den Film einfach sehr, sehr gerne.
Ja, schon.
Aber es sind beides großartige Filme. Beides der beste Film aller Zeiten, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Liste nicht da, aber ich glaube, der steht da nicht drauf. Ne?
Also, ja, ich glaube es auch nicht.
Dann ist es auch nicht der beste
Film aller Zeiten. Aber ich sag's anders. Ja. Jedenfalls, ich habe noch einen letzten für dich und der lautet, die realistischste Darstellung des Lebens in Missouri, die ich je gesehen habe. Ich verstehe nicht, warum er da nur einen halben Punkt hat.
In Missouri? Der Film, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, der spielt in Missouri, ne?
Das ist korrekt.
Aber ich bezweifle, dass der das ist.
Wieso? Es ist doch die realistischste Darstellung des Lebens in Missouri, die ich je gesehen habe.
Das ist jetzt die Frage, ist er das?
Das ist er.
Geil.
Das ist Roadhouse.
Du meinst,
also, wenn ihr wissen wollt, wie Missouri drauf ist, genau, der beste Film aller Zeiten, Roadhouse, der wird der zeigt, wie das Leben in Missouri ist.
Ich war nie dort, ne? Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt verlockt bin oder abgestoßen.
Du bist ja ein großer Film-Challenge-Fan, nicht? Letztes Jahr hast du mich zum Beispiel auf die 52 Films by Women mit draufgezogen und viele andere auch.
Die du hervorragend mitgemacht hast. Das war doch schön.
Ja, ich bin auch tatsächlich, da greife ich jetzt schon vor, was so ein bisschen meine Film-Challenge dieses Jahr ist. Ich werde es fast wahrscheinlich wieder schaffen, wenn ich es durchziehe. Und zwar nur mit Filmen von Agnes Wader. Ich festgestellt habe, dass einfach bei Mubi ihr komplette Filmografie ist und ich seit Wochen einfach Agnes Wader-Filme am Bingen bin und jetzt irgendwie schon 10 oder so habe und es nimmt einfach kein Ende. Und
ich finde sie einfach tatsächlich nicht. Großartig. Ich kann nicht mal so viele nennen. Ja, hervorragend.
Ich kannte die auch alle nicht, aber ich habe festgestellt, sie ist quasi die erste YouTuberin einfach, die macht Film-Essays. So, weißt du, diese typischen Video-Essays auf YouTube sind, das hat sie schon irgendwie in den 60ern mit einer kleinen Handkamera gemacht. Die geht dann halt finde einfach irgendein Thema geil, wie zum Beispiel die Côte d'Azur und läuft dann mit ihrer Kamera an der Côte d'Azur rum und hat so Gedankenassoziationen dazu oder das gleiche halt dann mit den Black Panthers oder der kubanischen Revolution oder einer Fotografie oder was weiß ich, jetzt Sammler habe ich gerade, den ich heute angefangen habe, aber noch nicht ganz fertig bin. Ja, es ist schon macht mir sehr viel Spaß gerade.
Großes Vorbild, ey. Ja. Vielleicht muss da doch mal ein bisschen Mubi, sagst du, ne?
Ja, es ist Teil meiner endlosen Mubi-Geschichte, wie ich nie wieder aus diesem Abo rauskommen werde. So langsam sollte ich mal Mubi anschreiben, ob sie mir nicht einfach Geld zahlen oder das Abo wenigstens umsonst geben wollen. So, ich habe schon so viel Werbung hier für sie gemacht, weil ich einfach, ich bin so perplex, dass ich da einfach nicht von loskomme, von diesem Abo, das ich ja einfach immer wieder davon erzähle.
Ich habe das auch verfolgt. Also bei mir jetzt, ich habe dann auch nochmal, also ich bin ja auch Mubi-Fan und Freund, oder sagen wir also durchaus, ja. Aber dann könnten diese Kacknasen nochmal eine vernünftige App produzieren, oder? Das macht mich rasend. So, weißt du, also das öffnet sich bei mir im Browser nur jedes zweite Mal. Auf der PlayStation funktioniert es überhaupt nicht. Auf anderen Konsolen gibt es gar keine. Ich kann es nur auf dem Handy gucken. Ja, was soll das? Wenn ich einen Mubi-Film anmache, muss man sich immer in diesen Modus begeben von jetzt lege ich mich hier mit meinem Handy. So, das macht doch keinen Spaß. Gerade wenn es denen geht's ja um geile Filme und um Filmgenuss, so, weiß nicht. Es macht mich rasend. Es macht mich rasend. Also ich weiß nicht, ob du das irgendwo abspielen kannst, aber ich habe kein Gerät, das vernünftig diese Mubi-Filme. Also ne, auf der PlayStation vielleicht, aber das ist irgendwie, da ist diese App so komisch altbacken, da sind auch nicht alle Filme drin, ich weiß es nicht. Und selbst da bricht dauernd die Verbindung. Ich weiß, ganz komisch. Noch nie so eine schlechte Player-App für irgendwas benutzt.
Ich habe es tatsächlich auf dem iPad und projiziere es dann aufs Apple TV, sodass ich auf dem Fernseher gucken kann. Aber die App ist tatsächlich kacke. Also ich habe zuerst mal, sie haben es umgestellt jetzt während meines Abos. Sie hatten am Anfang auf dem iPad nur diese 30 Filme, wo dann immer einer dazukam, einer rauskam.
Das ist auf der PlayStation noch so, genau.
Genau, aber das fand ich eigentlich ganz nice, weil das halt dir diese Qual der Wahl genommen hat. Von daher, das hat mir zugesagt. Aber mittlerweile ist tatsächlich auch so der komplette Katalog in die App reingewandert, aber es ist sehr unübersichtlich strukturiert und du kannst nicht richtig spulen in der App, das nervt mich auch, dass du halt, also das ist einfach super hakelig und auch wenn ich es dann projiziere, gibt es immer mal wieder Probleme, dass die Untertitel dann nicht angezeigt werden können und da hast schon vollkommen recht, das ist so.
Ich hatte nur Ärger mit all diesen Apps von Mubi, ja, da sollte man nochmal, also ja, ansonsten tolles Ding, tolles Programm.
Ja. Was ist denn deine Film-Challenge für dieses Jahr?
Keine vorhanden, fürchte ich. Also ich wollte mir nur, also ich fange ja immer so an, weißt du, ich fange immer so an, da sage ich, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, ich will nicht schon wieder so eine Challenge haben, die alles so sehr bestimmt, weil ist zwar schön, aber auch arbeitsreich. Und dann merke ich so nach einem Monat oder so, dass ich ohne nicht kann oder dann stoße ich auf irgendwas geil und dann geht's doch los. Also spätestens, ich sage auch immer den ganzen Sommer lang, dass ich niemals 13 interessante Horrorfilme für einen Horror-Oktober finde. Dann habe ich am 3. Oktober 27 Filme und gucke die an. Weißt du, so das ist, also es läuft die. Ich glaube, das ist einfach diese Art von Mensch, bin ich. Deswegen, ich habe gerade, du hast vielleicht gesehen, The Kong Project am Start. Ich gucke gerade alle King Kong Filme. Aber das ist mehr so auch, weil ich, Spoiler, einen kleinen Podcast dazu in Vorbereitung habe, beim E&U Gespräch. Da werden wir uns über das Thema King Kong unterhalten. Hier sei der E&U Leak einmal geleakt. Und da möchte ich natürlich zumindest alle irgendwie kennen. Und ich kannte vorher noch nur den 33er und habe jetzt an Weihnachten zum ersten Mal den Peter Jackson King Kong gesehen. Das waren alle, die ich kannte eigentlich. Oder zumindest, die ich klar in Erinnerung hatte, weil ich es in den letzten 5 Jahren gesehen habe. Und da arbeite ich mich gerade von vorne durch. Das erfordert auch schon Nerven. Ansonsten habe ich aber Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts am Start.
Ich habe auch eine zweite noch für mich gestellt, die auch meine Nerven hart fordert. Das erzähle ich erstmal, dann den größeren Bogen mache ich danach auf. Und zwar, ich bin ja bekennender Alfred Hitchcock-Fan und dachte deswegen, ich muss mal erstens dafür sorgen, dass Hitchcock endlich auf Platz 1 der meistgesehensten Regisseure in meiner Letterboxd-Statistik landet und nicht so
bei mir Spielberg. Ist er das, glaube ich.
Ja, jetzt ist er bei mir auch da. Und nice. Das zweite war, dass ich halt auch Lücken schließen musste und habe dann jetzt tatsächlich angefangen, chronologisch sein Gesamtwerk zu gucken. Und ich habe schon in der letzten Folge, die auch noch für dich nicht veröffentlicht ist, aber wenn diese rauskommt, schon veröffentlicht sein wird, da rieche ich auch schon daran, man braucht schon einiges an Leidensfähigkeit, um sich da, also jetzt tatsächlich die 30er Jahre, also nee, das Jahr 1930, das ist glaube ich, der absolute Tiefpunkt. Das ist, also, boah, da habe ich erst irgendwie...
Du weißt ja nicht, was noch.
Ja, aber danach, also 1929 hat er seinen ersten Tonfilm gemacht, Blackmail, und das ist dann endlich auch wieder ein Thriller. Und da merkt man halt sofort, der hat Bock drauf und wie geil das ist und wie energisch der inszeniert ist. Und das merken Gott sei Dank seine Produzenten jetzt auch bald. Und so, ich glaube, ab 32, 33 oder so fängt er an, nur noch Thriller zu machen. Aber davor halt so diese ganze Zeit so Melodramen. Und also das wirklich das Katastrophalste war jetzt Elstree Calling, was so eine Aufzeichnung von so einer Revue aus dem britischen Fernsehen war, wo er, also man weiß auch nicht genau, was er da gemacht hat, aber alle vermuten, dass er so einen Sketch gemacht hat. Aber
du musst da trotzdem durch, also nimmst du es ernst, ne?
Genau, also das ist halt, das war das, worüber ich sprechen wollte, weil ich habe dann ja tatsächlich auch immer diesen sportlichen Ansatz, also da habe ich echt einen sehr qualvollen Abend gehabt, weil da war natürlich auch alles dabei, es war Blackfacing, übel sexistische Witze und also was alles, also es ist so wie du dir halt vorstellst im Jahr 1930, was die Leute lustig fanden. Schottenwitze, eigentlich, wie ewig ich keine Schottenwitze mehr gehört habe, weil dann steht da so ein Typ im Schottenrock und erzählt Witze, bei dem einen musste sogar tatsächlich ein bisschen schmunzeln, was war, er fragt den Taxifahrer, was die Fahrt vom Flughafen zum Hotel kostet in New York und er sagt ihm den Preis und dann sagt er, und was kostet es, das Gepäck zu transportieren? Ja, nee, das Gepäck nehmen wir umsonst mit. Daraufhin hat er sein Gepäck zum Hotel geschickt und ist zu Fuß hingegangen. Das ist ein total doofer Witz, aber ich war wahrscheinlich einfach schon so frustriert, dass ich darüber dann lachen musste. Das einzig Gute war, es gab dann so einen Running Gag von so einem Shakespeare-Schauspieler, der die ganze Zeit auftreten und Shakespeare vortragen wollte und sie ihm nie gelassen haben, dann irgendwie immer irgendwelche Steine in den Weg, sodass sie es nicht konnte. Und das kulminierte dann im Höhepunkt, dass er dann tatsächlich auf einem Motorrad, was im Studio Runden drehte, Shakespeare rezitierte, wo dann Anna May Wong kam und ihn mit Torten bewarf. Und das war einfach so, so vollkommen bizarr. Und ich dachte so, wow, das hat schon irgendwie surreale Anmutung jetzt hier.
Ja, irgendwo macht man es auch für solche Erlebnisse, oder?
Also. Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich, neulich habe ich ja mit Max gesprochen und der sagte ja, er ist total dagegen, irgendwie alles, was Film gucken, die Aura des Zwanges verleiht, sondern...
Ganz im Gegenteil, ich liebe Zwang.
Ja, das ist nämlich so, tatsächlich habe ich da auch jetzt drüber nachgedacht und ich stelle mir halt gerne solche Challenges, um auch so meine Sehgewohnheiten aufzubrechen und eben sowas zu entdecken dann, dass Anna May Wong schmeißt mit Torten nach einem Shakespeare-Darsteller auf einem Motorrad. Das hätte ich nie gesehen, hätte ich nicht gedacht, ich muss alle Hitchcock-Filme gucken.
Gibt es für dich nicht auch, also gibt es für dich auch so einen Genuss des Komplettismus an sich? Also das ist doch auch schon, oder? Das ist auch ein Wert an sich, oder? Irgendwie das chronologisch zu machen und zu sehen, wie sich die Sachen im Laufe der Zeit verändern, weil das ist für mich so einer der ganz großen Motivatoren. Dann sage ich, okay, ich gucke jetzt wirklich alle. Ich spiele zum Beispiel gerade alle Assassin's Creed-Teile am Stück, weil mich der zweitneueste interessiert hat. Ich sag mal so, es war ein Fehler.
Das ist natürlich auch echt hart. Wie viele Stunden musst du da rein investieren? Und besonders, wenn dann ein Teil schlecht ist.
Bis auf diese neueren sind die eigentlich ganz, ganz kurz alle. Und das war auch, also...
Okay.
Wie gesagt, für mich liegt dann auch der Genuss darin, auch wenn die einzelnen Teile vielleicht scheiße waren, oder viele von denen, finde ich eben ist ein Genuss und ein Mehrwert für mich, dass ich jetzt so zurückschauen kann auf dieses Jahr, in dem ich das gemacht habe und auch so genau weiß oder genau nachvollziehen kann, von welchem Teil zu welchem hat sich was geändert, in welchem zeitlichen Umfeld kam welches Element dazu. Sowas finde ich wieder spannend. Vielleicht ist da doch wieder mein Hauptberuf, schlägt mir wieder rein und ich sehe einfach gerne, wie sich Dinge verändern und wann sie das warum tun. Deswegen, das ist dann doch der Mehrwert, den ich da wieder daraus habe.
Ja.
Also ich habe mir ganz viele Notizen gerade noch gemacht, aber sag du erst.
Nee, ich wollte dir da nur zustimmen. Das ist genau auch sowas, also mich selbst herausfordern und halt auch so eben nicht nur immer in meiner Komfortzone zu sein. Total, und die Filme zu gucken, die ich wo ich weiß, dem ich am Ende 3,5 Sterne und ein Herz, sondern halt Filme irgendwie, ja, neue Strömungen zu entdecken, irgendwas. Keine Ahnung, ich hab das auch mal gemacht, dass ich einfach Filme aus dem Jahr 1900 mal gebinged habe. Und das macht dann halt auch irgendwann Spaß, wenn du diese 3 Minuten
schon,
dann guckst und dann plötzlich da auch anfängst, Sachen drin zu erkennen, die dich reizen.
Oh. Ich meine, für sowas ist doch Letterboxd auch gut. Also als ich damit angefangen habe, 2015, 16 oder so, sah ich dann, hab gemerkt, hey, hier sind meine bestbewerteten Leute alle so. Ich gucke ja gar keine Filme von Frauen. Und dann erstmal ein bisschen googeln und dann erst überhaupt ein Bewusstsein dafür bekommen, durch so ganze Blogs und Initiativen, dass es eben gar nicht so viele prominente Filme von Frauen gibt und dass es irgendwie ein Problem ist. Weißt du, also das war mir vorher so als naiver Filmschauender gar nicht klar. Und dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt hin und ich gucke 52 Filme von Frauen. Davon ist immer noch nichts getan, aber es bringt meinen eigenen Horizont ein bisschen weiter und schafft so ein Bewusstsein. Ich kann so Lücken schließen, wie du sagst. Also das finde ich hervorragend.
Nee, ich finde bei Letterboxd halt, das habe ich ja auch schon mal erzählt, das war halt für mich so auch der Augenöffner, dadurch, wenn du diesen Pro-Account hast, dass du ja dann nach Streaming-Diensten filtern kannst.
Total,
ja. Und zu sehen, so, oh mein Gott, wie viele Filme von Regisseurinnen es einfach bei Netflix gibt, die halt aber da halt einfach nur schlummern, weil sie eben nicht ganz groß auf der Startseite im fetten Banner angekündigt sind, aber halt trotzdem viele 100 Filme von Regisseurinnen einfach hast, die nur darauf warten, geguckt zu werden. Das fand ich einfach auch so ein Augenöffner letztes Jahr bei der Challenge. Ja.
Dann darauf hinzuweisen, öffentlich und ein bisschen Werbung zu machen, da hat man auch schon getan, was man kann und hat dann auch noch was dazugelernt. Total schön. Deswegen Letterboxd auch so, hey, ich habe noch nie einen Film aus Namibia gesehen. Keine Ahnung. So, dann guck mal, ob es irgendwas gibt. Weißt du?
Ich habe mal einen aus dem Libanon gesehen und war dann bei Letterboxd genervt, dass er nicht auf meiner Weltkarte dann Libanon grün gefärbt hat, so dass ich dann in die Datenbank gegangen bin, die da auf der Letterboxd aufbaut, um in den Film Daten zu editieren, dass dieser Film aus Libanon kommt, damit ich endlich meinen libanesischen Film habe.
Ich habe auch schon mal da Filme angelegt und zwar, das ist etwas, was ich sehr vermisse, dass das Afrika Film Festival in Köln, wo ich jetzt nicht einfach mehr, also erst dieses Jahr sowieso nicht, ja, letztes Jahr, aber wo ich auch nicht mehr so einfach casual nachmittags noch hingehen kann, weil es nicht mehr auf dem Heimweg liegt. Da hat man auch immer einiges gesehen. Da waren auch meistens so Filme aus den letzten 5 Jahren, aber eben aus Afrika und total spannend. Also da mal ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Und ich fürchte, jetzt in den meisten Jahren bleibt dieser Fleck oder dieser ganze Kontinent bis auf Südafrika, wo wieder alles produziert wird und vielleicht einer in Ägypten, bleibt wieder alles grau dann. Das war gerade, ich überlege gerade, T-Junction habe ich angelegt in der TMDB aus Tansania. Verrückt. Genau, sowas fehlt dann eben total oft noch, weil es auch das da wieder leider nirgendwo verfügbar ist. Richtig schade, aber wenn man darüber spricht und Werbung macht, dann kann man das ja nur verbessern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du hattest noch Notizen da, oder bist die losgeworden?
Ich glaube, das war schon was meinst. Ich wollte eben noch meinen Lieblings-Schottenrock-Witz einstreuen. Es ist eine Situation, die mir so neulich passiert ist. Das fand ich aber sehr scharfsinnig. Jetzt ist die Pointe auch schon gewissermaßen weg, aber es geht um meinen guten Freund Artin. Wir nennen ihn den Perser, weil er selber drauf besteht. Und der und ich, wir saßen also mit noch 2 weiteren Freunden, saßen wir zusammen irgendwie und Artin krallt sich also den Laptop und macht irgendwie Spotify da auf, um die Musik zu beeinflussen. Und Gauser, der Dritte, eben sitzt da so und guckt uns an und sagt, oh nee, Leute, immer wenn ihr die Musik anmacht, dann gibt's irgendwelchen komischen Schottenrock. Ne? Also wir sind beide Liebhaber des keltischen Folks gewissermaßen.
Ja.
Und Artin dann geistesgegenwärtig, Mann, es heißt nicht Schottenrock, es heißt Kilt.
Sehr schön.
Da muss ich mir gerade denken, hervorragend.
Ich habe so ein paar Hausmeistereien, die ich loswerden muss oder möchte unbedingt, denn ich habe Feedback bekommen in Form schon wieder von einer Auphonic-Spende, einer Anonymen, die sagte, weil ich dir auch mal was in den Hut werfen will, kleiner 3, da möchte ich herzlich Danke sagen.
Willi.
Und wenn du, Person, dich mir enthüllen willst, darfst du das gerne auch machen per E-Mail oder über die sozialen Kanäle. Aber wenn es absichtlich anonym war, dann sage ich doppelt Danke. Außerdem habe ich Charts nachzutragen. Porco Rosso landete auf Platz 40, einem guten Platz 40 in unseren Charts. Und Troja landete aufgrund meiner schlechten Note auf Platz 75 von 113 Filmen.
Troja ist auch ein Bullshit, ne? Tut mir leid. Also das ist meine Güte. Ja.
Ich mochte jetzt sehr gerne darüber zu reden, über die ganzen Themen, die da drinne stecken, aber
das kann man halt auch ohne den Film. Also.
Na gut. Also ich bin hin und her gerissen, weil er hat auch schöne Sachen. Ich bin ja gerade eben im Schlamm und Leber. Schlamm und Leber.
Lecker. Das ist eine rheinische Spezialität.
Schlamm- und Lederfieber, von daher, also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht den Schlamm- und Lederfilm gesehen, wo ich dachte, boah, der ist unglaublich gut, aber irgendwie reizt mich das Genre gerade.
Was gibt's überhaupt noch so für Filme? Also was umreißt mal das Genre?
Leute tragen Leder und warten durch den Schlamm quasi. Es sind ja halt Schlachten-Epen und Braveheart war ja quasi der erste Film, den ich aus dem Genre besprochen habe. Und jetzt hast du auch noch nicht hören können, aber ist wahrscheinlich jetzt schon veröffentlicht. Der 13. Krieger, habe ich mit Flo neulich drüber geredet. Und ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, der landet noch tiefer in den Charts, weil da war ich auch teilweise richtig sauer. Ich habe jetzt
hier Lichtspielen. Ich mache das Buch sehr gerne.
Reden wir auch lange drüber.
Von Michael Crichton. Ja.
Patrick und Dennis von Lichtspielen haben da auch neulich drüber geredet und die waren total angetan und konnten diese Leute gar nicht verstehen, die den Film zerreißen. So, und demnächst kommt meine Besprechung raus, wo ich dann das genau tun werde. Oder das ist wieder Zeitreisen-Grammatik hier. Ist schon erschienen.
Zeitreisen finde ich eigentlich ganz gut, ne?
Und dann war ich noch woanders und zwar gleich bei zwei. Einerseits war ich hier wieder zusammen mit Henning bei Keanu Reloaded eingeladen und da durften wir über den zweiten Teil der Bill und Ted-Reihe sprechen und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte fast gar keine Erinnerungen mehr an den Film und der Film ist richtig crazy und ich glaube, wir haben da einiges rausziehen können. Hört euch da mal die Folge an und überhaupt hört Keanu Reloaded, ist ein ganz toller Podcast.
Ist das schon erschienen? Weil das die erste Folge war ich ein Genuss mit euch, das ist hervorragend.
Genau, das ist jetzt letzte Woche erschienen für uns.
Da ist es, hervorragend. Ich lade es in diesem Moment runter.
Dann viel geil. Spaß.
Ich freue mich,
Und außerdem war ich in der Cinecouch, habe mit dem Jan zusammen über Filme von Aki Kaurismäki gesprochen, im Allgemeinen und dann im Besonderen über Ariel. Und da hatte ich auch viel Spaß, da könnt ihr auch mal reinhören. Ist für mich ein Filmemacher, den ich noch gar nicht kannte, aber Jan sagte halt, hat mal jemand Lust? Und ich dachte, ja, klar, will ich kennenlernen. Und ich habe da viel entdeckt, viel, viel Schönes habe ich da entdeckt.
Dieser Jan empfiehlt den auch, toller Filmemacher. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwann auch so reingerutscht, habe ich auch so eine Laune, ey, ich kenne gar keine Filme aus Finnland und habe mir dann mal die Box geholt.
Sehr schön. Ja, der nächste Punkt in meiner Liste wäre der Proust-Fragebogen. Ich habe dir nämlich Fragen zugeschickt.
Du kennst mich ja gut genug, um mir nichts zu schicken, wo ich einfach darauf antworten kann, ne? Also, oder vielleicht einfach alle Fragen so, ich weiß es nicht.
Nee, es ist also eher so, also ich versuche mir schon diese Fragen immer an meine Gäste anzugleichen und eine Mischung aus, welche Frage hatte ich denn lang nicht mehr und welche Frage passt zu dem Film oder zu dem Gast und von daher so sind die Fragen zustande gekommen. Bist du denn dafür jetzt bereit? Hast du dir Gedanken machen können oder sagst du, das Mühe, kannst du gar nicht beantworten?
Das geht nicht. Ich werde häufig, ich habe schon überlegt einfach, ich werde häufiger den Umstand, dass ich keine klare Antwort habe, einfach hinter einem längeren Monolog verbergen und dann zu gucken, ob du es merkst.
Das klingt nach einem großartigen Plan. Okay. Okay, dann wäre meine erste Frage. Wenn es eine Sache an einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es?
Okay, auch hier beginne ich wieder mit dem Prozess, den ich beim Lesen dieser Frage hatte. Das kann ja alles sein. Das ist ja viel zu offen formuliert. Ne? Ich glaube, dass auch immer, wenn du diese Frage stellst, antwortet jemand genau das. Das kann ja alles sein. Das ist viel zu offen. deswegen, mir ist ein Genre von Sachen eingefallen, die mir wirklich einfach so in der Seele wehtut, wenn ich das sehe. Und das ist, weißt du, es gibt so Filme, die wären absolut perfekt, wenn halt eine Szene oder ein Element oder auch nur ein Satz nicht wäre. Und die rauszugreifen, da müsste man ja schauen. Mir sind so einzelne Szenen eingefallen. Das bekannteste Beispiel, was ich immer genannt habe, das ist jetzt wieder, ne, Zeitreise, Grammatik, Vergangenheit, die ich nicht mehr nenne, ist Spike Lees Debütfilm, She's Gotta Have It. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, super knackiges Schwarz-Weiß-Ding, so ein bisschen Rashomon, Hammer. Also geht ganz kurz gesagt um Nola, die eben mehrere sexuelle Beziehungen unterhält und die Typen kommen damit nicht klar, dass sie das tut. Das ist so ein bisschen die Story, ne? Und das ist alles super intelligent und aufgeklärt und geil, bis zu dieser einen Szene am Ende, wo eben das Ganze dummerweise in einer Vergewaltigungsszene aufgelöst wird. Mhm. Und die wird dann auch nicht mehr so richtig thematisiert, ne? Und das ist, also einerseits gibt es natürlich komplett die falschen Signale und komplett die falsche Lesart von, ja, sie bekommt halt für ihren Lebensstil die gerechte Strafe oder was natürlich völliger Bullshit ist. Und dann findet der Film auch nie wieder seinen Ton, so, weil einfach das auch nicht dann in der richtigen Tragweite behandelt wird. Und das ist so schade. Irgendwie. Das ist so eine Stelle, die ich immer genannt habe. Das rausschmeißen so, oder irgendwie ändern. Und tatsächlich muss ich das gar nicht mehr nennen, denn Spike Lee hat das auch schon früh erkannt und immer öffentlich auch eingestanden als Fehler und hatte dann die Gelegenheit, das anders zu machen. Nämlich kam in dieser Film nochmal als Serie raus, nicht wahr? Und ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Ja, natürlich. Und ich war natürlich auch genau so erfreut wie du.
Genau, nun hatte ich halt, also die Story ist natürlich anders und viel größer, aber die Beats waren trotzdem dieselben. Du wusstest, es passieren immer dieselben Dinge. Und nun hatte ich keine Angst, weil ich schon wusste, dass Spike Lee das selber einsieht und gerne anders machen möchte. Deswegen habe ich mich nur gefragt, wie lösen sie es? Also was kommt dann statt der Vergewaltigungsszene? Und ich war also, egal was ich mir hätte ausdenken können, es wäre nicht so schön gewesen, wie das, was passiert ist. Nämlich kam an derselben Stelle im Drehbuch, kam dann eine Musical-Szene. Und das war wirklich, das war für mich ein Paradebeispiel, wie man sowas machen kann. Also ich glaube, das ist einfach schon mal passiert. Ein Film, der eine einzige Szene hat, die man leicht besser machen kann, auch besser zu machen. Und deswegen habe ich überlegt, was gibt es in diesem Genre noch? Und da ist mir als nächstes auch ein Debütfilm eingefallen, nämlich Slums of Beverly Hills von Tamara Jenkins. Das ist ihr Debüt mit hier Natasha Lyonne, die wir alle als sehr memeable Schauspielerin mögen. Und ich glaube, das ist aus den 90ern, ist als so ein bisschen ganz quirky, lustig, coming of age, halt auf ihrer Figur drauf. Und eigentlich im Prinzip ähnliches Phänomen, super witziger Film, super guter Ton, alles macht Spaß, alles ist perfekt. Und dann gibt's am Ende einen sexuellen Übergriff oder einen ganz klaren Fall von Belästigung ihres Onkels, glaube ich, der aber überhaupt nicht so geframed oder anerkannt wird, sondern es wird einfach so hingenommen und dann heißt es, aha, er ist irgendwie der lustige, quirky Family Man und dann war's das. Weißt du, das ist auch so ein Punkt, der Film wäre perfekt und makellos, wenn es das nicht gäbe oder wenn es entsprechend geframed würde, aber es ist einfach nicht drin. Und natürlich mache ich da der Regisseurin oder der Drehbuchautorin keinen Vorwurf irgendwie, weil vielleicht hat sie diesen Fehler einfach gemacht und wer weiß, da war sie deutlich jünger und keine Ahnung, aber auf dem Endprodukt ist es halt, wenn man das heute nochmal guckt, auf jeden Fall irgendwie ein Schandflecken. Deswegen würde ich sagen, wenn man sowas und speziell diesen jetzt irgendwie, diesen Moment nehmen und irgendwie abändern könnte, dann wäre der Film perfekt. Und das tut mir einfach so in der Seele weh, dass er es nicht ist. Das war jetzt eine lange Antwort darauf. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Also es gibt auch so ein paar Filme, absolut, die mir dazu einfallen, aber ich will es auch nicht überstrapazieren. Ja. Das wäre jetzt so ein ganz klares
Beispiel. Das ist genau auch, du bist ja auch einer der wenigen, der die Frage jetzt quasi richtig beantwortet hat.
So.
Weil die meisten haben jetzt immer gesagt, dass sie sagen irgendwas, was sie prinzipiell an Filmen ändern wollen, was ja für mich auch vollkommen okay ist, wenn man so antwortet, aber
verstehe.
Die ursprüngliche Idee war tatsächlich so, wie du jetzt geantwortet hast, einen Film speziell rauszusuchen, an dem man eine Sache ändern möchte. Und dieses Gefühl habe ich natürlich, also das kenne ich sehr, sehr gut.
Wo hast du das? Also hast du so ein Beispiel?
Also jetzt gerade zum Beispiel bei Bill und Ted haben wir auch drüber geredet.
Oh ja.
Und es ist halt ein total großherziger Film, der halt total liebenswürdig ist und also für mich einfach so Wohlfühlkino ist, das also der erste Teil jetzt. Und gerade weil er halt auch auf seine Charaktere, seine Protagonisten nicht herabguckt, die er offensichtlich nicht als sonderlich intelligent oder gebildet zeichnet, aber sie halt immer für voll nimmt und sie halt, weil sie irgendwie wie total naiv und großäugig und alles super findend durch die Welt laufen und der Film diese Stimmung transportiert, gefällt mir das total super. Und dann gibt's da halt eine homophobe Szene drin und das nervt mich immer
sowas, im Film,
wo ich mir mit denke,
die sticht dann einfach raus, ne?
Genau, die sollte raus, weil das passt auch überhaupt nicht, weil dadurch, dass sie halt immer alles toll finden und zu allem lieb sind, haben sie da halt einfach, waren halt die 80er und da muss man dann halt mal einen doofen Spruch gegen Schwule reinpacken offensichtlich. Shit, glaube, das werden wir heute auch noch besprechen müssen. Aber ja, auf mehr komme ich jetzt gerade nicht, aber es gibt tatsächlich viele Filme.
Ich meine, es ist jetzt auch spontan, aber das hat man das Gefühl, ne?
Ja. Genau, also gerade auch bei Hitchcock habe ich immer wieder so Sachen, wo ich halt großartige Filme sehe und dann hat er Kleinigkeiten, die mich halt auch massiv stören, die auch in ihrer Zeit verhaftet sind einfach.
Ja, so. Thema Mubi. Mubi, kürzlich erst Night Tide gesehen. Toller Horrorfilm aus den 60ern. Irgendwie alles super. Junger Dennis Hopper so als Matrose. Irgendwie alles ein bisschen gruselig und schlimm so. Und der Film war genauso. Der wäre makellos und perfekt und mein neuer Lieblingsfilm, wenn es nicht am Ende einen einzigen Satz gäbe oder ein Wort nur. Du müsstest ein einzelnes Wort ändern und dann wäre es. Ne? Das war genau das wieder. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen muss oder soll. Also passiert mir immer. Nee, also ist auch ein Spoiler. Also guckt einfach Night Tide.
Ja, deswegen. Ich wollte jetzt dich nicht vom Reden abhalten, sondern ich dachte, wir müssen den Film ja jetzt, wenn es am Ende ist, nicht durchspoilern. Ja. Wobei, ich glaube, das haben wir heute schon bei dem einen oder anderen Film.
Eigentlich schon. Es ist ein einzelnes No, das ein Yes sein sollte. Nein, umgekehrt. Und das war's schon. Dann ist der Film perfekt.
Ja. Ich habe aber weitere Fragen an dich. Und zwar, was ist dein Lieblingsmonster?
Das ist also... das Thema Monster ist ja bei mir sehr groß, nicht nur, weil ich gerade die King Kong-Retrospektive mache.
Ja.
Ich weiß, also als erstes, ich antworte wieder mit einem Prozess. Als erstes schießt mir im Kopf das Ding. So, natürlich, selbstredend, das Ding. Nichts hat mich so beeindruckt, auch noch geiler als der Xenomorph und alles irgendwie, ne? Ist dann aber vielleicht auch, ja?
Nee, ich wusste nur, bei den, die Rezension hat einen Punkt, da war, die war nicht ganz so gut, also sie war nicht so knackig, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Ja, weil der Grundtenor war irgendwie so, ja, halt irgendwie ein Haufen Dudes in einer Schneestation, die typische Männerprobleme haben oder sowas. Deswegen musste ich gerade schmunzeln, aber erzähl weiter.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch, glaube ich, meinen Mitbewohner kürzlich für alle Zeiten verstört, der irgendwie mit seinem Mittagessen hier so reinkam und es liefen gerade die letzten 25 Minuten vom Ding. Und wenn... Wenn du den Film vorher nicht kennst. Naja, also vorher bin ich gestartet und habe dann aber gemerkt, das Wort Monster bedeutet mir doch noch irgendwie viel mehr. Also ich weiß nicht, ich denke viel über die Dichotomie von Held und Monster nach und mag eigentlich alle Geschichten, wo das als zwei Seiten der Medaille präsentiert wird. Ich weiß nicht, du hörst auch gerne den Troja-Alert, ne? Ich glaube, ja, noch im Spoiler-Alert hatten sie eine Folge zum Thema Beowulf. Und die kann, ich glaube, wenn man sich dann noch mehr beschäftigen möchte, ist die Folge ein super Einstieg, weil da besprechen sie genau das anhand vom Thema Beowulf, weil Beowulf ist so in unserem Kulturkanon das Paradebeispiel, das es irgendwie aufmacht von, also im Prinzip die Metapher von aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Held und Monster sind erstmal keine Kategorien an sich, sondern es gibt Wesen mit besonderen Fähigkeiten und was du machst, entscheidet deine eigene Moral und kann sie auch in deinem Leben ändern. Ne? Deswegen, ich mag Filme und ich mag Geschichten, in denen das nicht so klar ist oder in denen es Verhandlungssache der Protagonistin des Protagonisten ist, ob sie Held oder Monster sind. Und deswegen finde ich das Ding einfach eine platte Antwort und wollte mir noch ein bisschen eine Geile überlegen und habe gedacht, was ist der Paradefilm, in dem das für mich gemacht wird? Und das ist ein Film, den wir heute auch schon hatten, das ist A Girl Walks Home Alone at Night. Das Mädchen, die Hauptfigur, ist gleichzeitig die perfekte Protagonistin, aber auch das perfekte Monster. Und das liebe ich an dem Film so sehr. Deswegen das Mädchen.
Ja, das ist sehr schön. Hast du Doctor Who gesehen eigentlich?
Die neueste Doktorin noch nicht, sonst alles.
Ha. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen, weil es die immer noch nicht auf einem meiner Streaming-Dienste gibt.
Exakt das.
Ich mochte immer genau diesen Aspekt an David Tennants Doctor Who, dass er dieses, ich fand es unglaublich gut gespielt, weil es auch nie an die Oberfläche hat. Also es wurde nicht oft irgendwie explizit thematisiert, aber er hat es oft gut durchschimmern lassen, dieses, dass in ihm eben auch dieses Monster schlummert und er sich selbst verpflichten muss, Gutes zu tun, um nicht Gefahr zu laufen, halt zum größten Monster zu werden. Das fand ich immer ganz, ganz toll an
David
Tennants Doktor.
Das wird uns heute auch noch oder in der nächsten Folge dann begegnen, weil das, genau das ist ja Thema bei Roadhouse, nicht wahr? Also zumindest würde ich das verteidigen. Um nicht zu sagen, Roadhouse ist ein Superheldenfilm.
Oh.
Ja.
Oh Mann. Interessant. Anyway, da kommen wir noch später zu. Für die nächste Woche, Teaser für die nächste Woche. Es war übrigens hier das David Tennant. Anyway.
Schon verstanden. Also Intertextualität ist hier stark mit diesem da.
Ich hatte irgendwann im Enough Talk, hatte Mojo Monkey nach Jahren angefangen, Doctor Who zu gucken und hatte dann da im Enough Talk diese Epiphanie, dass ich mit meinem Anyway seit Jahren David Tennant zitiere und er das nie verstanden hat. Und das hat mir sehr viel Freude wiederum bereitet.
Meine New Who-Biografie ist auch ein bisschen seltsam. Und zwar habe ich das, also ich kannte irgendwie die ersten paar Staffeln schon, dann kamen die alle auf Netflix und ich habe die immer so als Hintergrundberieselung laufen lassen, während ich halt mir im Selbststudium Altirisch beigebracht habe, was dann später meine Schwerpunktsprache wurde. Das heißt, ich saß da über meinen Altirisch und habe dann irgendwie so meine ersten Texte gelesen und im Hintergrund liefen halt, ich glaube, die ersten 4 Staffeln gab es damals oder so auf Dauerschleife. Das heißt, wann immer, also Konditionierung, ne, wann immer ich heute eine Folge mit irgendwie Eccleston oder so sehe, habe ich sofort irgendwie altirische Paradigmentabellen im Kopf, so, ich weiß auch nicht, und fange an, da zu deklinieren. Und
ich finde, das sollte zur Pflicht gemacht werden, dass Doctor Who so zu konsumieren ist.
So wie von Nolan gedacht eigentlich. Das ist für immer untrennbar verbunden. Ja.
Sehr schön. Wie sieht's denn aus mit welcher beziehungsweise welchem Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, also erstmal, verstehen wir Bier metaphorisch, oder? Das ist also,
ja,
ich kenne das ja, man sagt, man geht ein Bier trinken und dann kann man auch eine Limo haben, Hauptsache man sitzt zusammen irgendwie. Übrigens, Fun Fact, ich fand es total witzig, dass man hier in Franken das Gleiche sagt, aber dann das Gleiche meint, aber zu einem Weinchen einlädt. Aber das ist egal, es geht nur darum, dass sie dann Getränk vor sich hat. So, deswegen, also man geht irgendwie trinken, ich will es da gar nicht irgendwie anfangen mit diese und jene interessante Persönlichkeit aus der Geschichte und einfach mal so befragen, interessiert mich gar nicht besonders bei dieser Frage. Ich glaube, bei dieser Frage geht es darum, mit wem hat man irgendwie Spaß? Mit wem sitzt man abend rum und hat geile Gespräche und hat irgendwie Laune und hält irgendwie den Laden am Laufen, oder? Das ist doch die Frage, oder? Also so interpretiere
ich sie. Exakt, also ich bin ein großer Wittgenstein-Fan, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Wittgenstein großartig einen tollen Abend verbringen würde, sondern...
Ja, denn mich nervt es immer.
Sorry, ich fall dir dauernd ins Wort. Aber
ich fall dir immer ins Wort.
Ja, wir haben so eine leichte Latenz gerade, das macht es ein bisschen schwierig, aber mir fällt immer die Anekdote aus Bertrand Russells Tagebuch ein, wo er schreibt, mein Deutscher, so nannte er Wittgenstein, obwohl er Österreicher war, mein Deutscher will partout nicht zugeben, dass sich kein Nashorn im Raum befindet. Das kann ich mir so richtig schön vorstellen. Du, dieser weltberühmte Professor und hast diesen kleinen wütenden Studenten vor dir stehen, der, nein, ich gebe nicht zu, dass ich ja...
Und das Schlimme ist, ich meine, also du wirst das wissen, aber so ähnlich sind ja auch Kneipenabende mit Philosophiestudenten. Also das und bewusst nicht gegendert. So
exakt.
So sind sie. Ja. Okay, also ich glaube, so verstehe ich die Frage. Also ich meine, ich reg mich immer auf, wenn hier jemand diese Frage gestellt bekommt und diese beantwortet mit ja. Also es gibt ja einen Film über Malcolm X, deswegen würde ich mich mit dem so, das finde ich getrickst, weil also dann kann, natürlich finde ich Malcolm X interessant, aber die Frage ist nicht mit welcher realen Persönlichkeit. Okay, du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
So, also ich habe einfach überlegt, mit wem können wir einen Spaß haben, irgendwie geil um die Häuser ziehen. Und als erstes fiel mir tatsächlich auch Booksmart ein, den wir vorhin hatten. Dann fiel mir auf, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich da mit zwei Minderjährigen sitze.
Ja, Entschuldigung. Oh ja.
Deswegen habe ich mich für Corky aus dem Film Bound von den Wachowskis entschieden. Weil, aha, also die Begründung ist auch nur ganz kurz. Ich finde sie super cool und sie sitzt mit super coolen queeren Leuten in super coolen queeren Bars und ich habe das Gefühl, das wird geil. Das ist auch schon alles. Das ist vielleicht eine plumpe Antwort auf die Frage, aber ich gehe mit Corky aus Bound trinken.
Ich habe den ewig nicht gesehen, ich muss den unbedingt mal wieder schauen.
Ich empfehle das allen Leuten.
Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging ich noch in meine Videothek am Ort und griff ihm aus dem Regal Kultfilme. So lange ist es her, ich glaube, das sagt alles.
Ich habe so eine sehr antiquierte UK-DVD davon, wenn ich die einige, fühle ich mich auch immer in die Vergangenheit versetzt.
Zu Malcolm X hast du, muss ich gerade auch schon wieder innerlich lachen, hast du One Night in Miami gesehen?
Noch nicht, aber ich habe große Lust.
Ja, also ich fand ihn sehr, sehr gut. Er hat einen Hammer-Auftakt und dauert so ein bisschen, bis er warm wird, aber dann nach hinten raus war ich voll und ganz gefangen. Aber das Lustige ist, dass sie sich in dem Film die ganze Zeit aufregen, wie mies Malcolm X ist, wenn es darum geht, Partys zu feiern. Von daher fand ich das gerade schön bei deiner Antwort. Offensichtlich kein guter Abend, um ein Bier mit ihm zu trinken.
Das ist auch das ist dieses Theaterstück, oder? Das ist so ein bisschen...
Genau, es ist ein Kammerspiel aufbauend auf einem Theaterstück. Und es ist Malcolm X, Muhammad Ali, noch Cassius Clay genannt. Ah, ich weiß nicht, dieser eine Footballer und der eine Musiker. Das ist echt peinlich, dass mir die Namen
der jetzt nicht einfallen. Der eine Politiker.
Genau. So bin ich an Namen halt. Jedenfalls, nachdem Cassius Clay Weltmeister geworden ist, sitzen die abends zusammen im Hotelzimmer und reden. Und reden halt über schwarze Identitätspolitik und was der richtige Weg ist, den sie voranschreiten sollten und so. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, da den Gesprächen zu lauschen. Es ist, soweit ich mitgekriegt habe, fiktiert, aber halt, vielleicht gab es das Treffen, meine ich, habe ich gelesen, aber man weiß halt nicht, was sie geredet haben, aber man hat sich dann halt überlegt, was waren sie denn so die Positionen von ihnen. So.
Das brauche ich sofort im Leben. Hammer.
Ja, schau es dir an. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
ist auf der Liste. Mm. Und meine ist bei weitem nicht so lang wie deine. Also steigt die Chancen, dass er drankommt.
Ja. Das ist mein persönliches Problem. Nun gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn deiner Meinung nach der schlechteste Film aller Zeiten?
Gerade ja schon in Schwitzen, ne? Okay, also...
Ja, das war eine Frage, die ich ganz speziell auf dich gemünzt habe.
Ich merke schon. Weißt du, auf die Frage nach dem besten Film aller Zeiten hätte ich dir eine klare Antwort geben können. Denn ich führe sogar eine Liste mit dem besten Film aller Zeiten.
Ja.
Und ich gehe auch verschwenderisch mit Superlativen. Und bestimmt sage ich auch häufiger sowas wie, es sei der schlechteste Film aller Zeiten. Aber ich zeichne es nicht auf. Zumindest habe ich hier keine Liste vorliegen. Deswegen muss ich ja wirklich from scratch irgendwie dran gehen. Ich habe natürlich meine halben Sterne bei Letterboxd und kann mich ein bisschen inspirieren lassen. Aber es ist eine schwierige Frage. Weil Filme sind ja auch aus sehr unterschiedlichen Gründen schlecht. Also ich könnte zum Beispiel... Der einfache Ausweg hier, über die ich mich als Hörer jetzt aufregen würde, wenn es jemand sagt, wäre sowas wie, ich weiß nicht, also natürlich stimmt das und ist gut und rechtens, als einfach einen Film zu nehmen, der ganz klar politisch verwerflich ist. So, weißt du, Song of the South oder so, oder Birth of a Nation, so super rassistische Filme, oder irgendwie Deathstalker, der super transfeindlich ist oder so, oder von mir aus kannst du auch noch American Sniper reinzählen, oder keine Ahnung. Das wäre so ein bisschen der leichte Ausweg. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte aber einen Film, der mich auch Also vielleicht einfach auf eine andere Weise extrem nervt. Oder den ich auf eine andere Weise als den schlechtesten Film aller Zeit noch nennen würde. Und da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Und vielleicht schaffen wir es sogar, beide Varianten zu vereinen, zu vereinen. Das, ja. Pass auf, kennst du The 1517 to Paris von Clint Eastwood?
Nee, kenn ich nicht.
Das ist vielleicht wirklich der schlechteste Film aller Zeiten. Also ich kenne ja, das ist so dieser Kompletismuszwang und so weiter, ne? Also ich gucke ja immer noch, es ist so ein bisschen, also Clint Eastwood hält mich als Geisel gefangen. Ich gucke immer noch alle seine neuen Filme. Und er ist ja irgendwie über 90 und haut 3 Stück im Jahr. Es ist furchtbar. So, also 1517 to Paris ist quasi, also es ist wie immer eine wahre Geschichte. 3 amerikanische Jugendliche im Europaurlaub haben irgendwie, der eine ist Soldat und natürlich, und die haben irgendwie im Zug einen Attentäter irgendwie überrumpelt und sind dann zu gefeierten Helden geworden oder so. Ja, mhm. Das ist so grob der Plot. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Clint Eastwood. Er macht aber nicht nur einen Film darüber, sondern macht, ich weiß nicht, was das sollte. Ja? Also er hat diese 3 Originaltypen, Laiendarsteller, ganz offensichtlich Laiendarsteller, die spielen sich selbst. Und das bedeutet, sie stellen einfach so Stunde, anderthalb, nicht ganz, stellen sie ihren eigenen Europaurlaub nach. Also sitzt du irgendwie in Rom und sitzen da beim Frühstück, quatschen irgendwelche Mädels an, ja, geil, wir machen gerade Urlaub. So, und zwischendurch erzählt der eine noch, wie geil es ist, Soldat zu sein. Und also du kannst es nicht, selbst mit richtigen Schauspielern und richtigen Drehbüchern wäre das die langweiligste Geschichte der ganzen Welt, ja. Und dann kommt es am Ende auf diesen 10 Minuten Showdown an, wo sie dann im Zug diesen Kerl überfallen, so. Und dann bekommen sie natürlich wahnsinnig Medaillen und die 3 amerikanischen Boys werden wie von den Franzosen als Staatshelden gefeiert und wahrscheinlich ist es noch irgendwie islamophob, so, das war's. Und das ist der ganze Film, dafür habe ich irgendwie, also erst kurz 70, 80 Minuten meines Lebens geopfert, aber trotzdem. Das war ein Film, dachte ich, da war nichts auch nur ein bisschen gut oder interessant dran. Und er ist politisch verwerflich. Das heißt, vielleicht ist es The 1517 to Paris.
Okay. Ja. Ja. Was denn, jetzt mal außerhalb der Reihe, was denn der beste Film von Clint Eastwood? Du bist ja der Experte, was Clint Eastwood angeht.
Ich habe die nur alle gesehen, Internet. Das macht mich nicht zum Experten. ich habe übrigens eben gelungen, er ist noch vor Alfred Hitchcock in meiner in meiner Liste, weil ich tatsächlich alle Filme von Clint Eastwood mir angucke, aus irgendeinem Grund. Also viele, ich mag einige von seinen Western ja auch ganz gerne, aber die haben häufig halt auch so, wie wir eben schon hatten, so Szenen, die es versauen oder Momente, die es versauen, wo es auch um eine Frauenbild, alles mögliche ist da verkehrt dran und Rassismus, die kann ich nicht mehr so genießen heute. Also auch ein High Plains Drifter oder so erzählt nicht mehr dasselbe für mich irgendwie. Deswegen fallen die alle raus. Und dann bin ich schon fast bei seinem Spätwerk, wo ich sage, mir gefällt zum Beispiel Sully, finde ich sehr tight. Hat auch ein bisschen amerikanisches Heldentum als Thema. Das ist der Film, wo Tom Hanks, auch wahre Geschichte, also nicht Tom Hanks persönlich, sondern er spielt einen Piloten, der ein Flugzeug auf dem Hudson River notlandet. Und hat wirklich irgendwie fast was vom Kammerspiel, alle irgendwie beisammen, enger Raum, von Anfang an Spannung, tight, Stress, super cool. Also der Film hat Spaß gemacht, auch im Kino schon durchaus. Ich sehe was in dem. Oder ganz anderer Pick ist Dingsbums, das quasi Broadway Musical, was er adaptiert hat. Jersey Boys, das ist die Story der Band Four Seasons. Und das ist wirklich cool, weil es ganz klare Musical-Vibes und Beats immer noch hat, aber eben auch ein Spielfilm ist natürlich auch wieder mit, ja, und die Ehre des Familienvaters und ein bisschen Mafia, dies, das, ne, kriegen wir auf die Reihe. Aber an sich super schön, vor allem die Musikszenen, die Musical-Szenen, der Hammer. Und wenn du ein Gefühl dafür kriegen willst, dann guck gleich die Endcredits von diesem Film auf YouTube und sieh dir an, wie Christopher Walken aus dem Auto aussteigt, um dann in das Tanzensemble einzusteigen. Das ist das Beste. Es gibt nichts.
Christopher Walken ist eh, der kann super toll tanzen. Ich denke immer zurück an dieses, was nicht, Fatboy Slim oder so, dieses eine Video, wo er tanzt. Das ist also der hat richtig gute Moves drauf.
Also da die Moves stimmen, aber wie er erst so ganz abwesend noch dabei steht, ist Hammer. Also allein für den Moment lohnt sich das schon. Und du wirst nicht gespoilert. Es tauchen dann nur alle Figuren irgendwie mal auf. Also wie halt, als würden sie sich verbeugen im Theater oder so, ne? Das ist die Idee. Also kein Spoiler in der Endsequenz. Schöner Film. Vielleicht, also ist jetzt ein Außenseiter-Pick, aber vielleicht ist das auch der schönste von ihm.
Und du hattest noch einen schlechten Film, den du nennen wolltest?
Ich habe eine ganze Liste, aber ich glaube, ich mache mich nur unbeliebt, wenn ich irgendwie, also nee, es sind alles, viele davon sind irgendwie kontroverse Picks, auf die ich keinen Bock habe. Uncut Gems fand ich ganz furchtbar, hätte ich kaum als Film erkannt ohne Hilfe.
Ja. Aber bist du nicht allein mit. Ja. Also ich mochte den, aber diese Meinung ist nicht so kontrovers. Also
ich kenne nur noch Film ein, zwei Personen. Ja. Ich werde gern dafür angefeindet werden. Ja, egal. So, Wolf of Wall Street finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Da stimmt auch gar nichts. Und der hat auch diese politisch abscheuliche Komponente, aber das steht auch auf dem anderen Blatt. Ja. Das sind so meine heißen Picks noch. Deswegen nehmen wir lieber den Eastwood.
Okay.
Ja. Mein Gott. Ja. Das war ein Witz, als ich gesagt habe, ich halte einen längeren Monolog zu jener Frage.
Nee, dafür sind sie doch da. Ich meine, ich weiß nicht, ob mein Plan schon aufgeflogen ist, aber diese ganzen Fragen und Spiele, die ich hier mache, die nehme ich eigentlich nur als Konversationsaufhänger, um ein Gespräch voranzutreiben und irgendwann.
Verrückt. Wild. Also.
Genau. So, ja. Solange wir uns einfach unterhalten, ist doch gut. Dann kann ich die Themen auch beiseite lassen.
Der Plan scheint aufgegangen zu sein.
Ja, ja, ist doch schön. Ich frage trotzdem weiter, nämlich, wer ist denn dein oder deine Lieblingsregisseurin?
Und ich weiß nicht, warum du die Frage gewählt hast, um möglichst lange darüber zu reden, weil da kennst du die Antwort und die ist auch ganz simpel, glaube ich. Also klar, ich mag viele RegisseurInnen und viele Filme, aber so, wenn ich mich auf eine Person festlegen muss, ist es immer Spike Lee. Und das hat mit ganz vielen, das hat mit ganz vielen Facetten zusammen. Ich habe den, also an Spike Lee habe ich irgendwie Filme für mich entdeckt, Regisseure für mich entdeckt, so überhaupt das alles, dass ein Film mehr sein kann als irgendwie blanke Unterhaltung, war für mich Spike Lee und es ist bis heute so. Ich kenne alle seine Filme, ich gucke die auch alle gerne, selbst die seltsamsten, kaputtesten Drehbücher von ihm haben immer irgendein Element, das super interessant ist, über das sich zu reden, und diese Filme, die sind der Hammer, die sind immer laut, relevant, knallig, in die Fresse, die sind super. Also die sind einfach mutig. Das ist, also Spike Lee macht Sachen mit Filmen, die habe ich auch noch nie vorher gesehen und auch danach nicht so. Also Spike Lee ist alles für mich, auf jeden Fall. Deswegen kann es eigentlich keine andere Person geben.
Sehr schön. Was ist denn der beste Spike Lee-Film?
Oh, das ist natürlich hart. Das ist natürlich hart. Oh. Du weißt, ich mag 25th Hour.
Ja.
Bei dem diese ganze, also ich will nicht sagen, dem fehlt diese gesellschaftspolitische Komponente. Da geht es schon um Gefängnisse und alles mögliche, ne? Aber der ist vielleicht nicht
so. Der ist nicht so wütend.
Genau, der ist nicht so laut, das meine ich. Das, ja, ja. Deswegen von daher, das ist hart, das ist sehr hart. Jetzt vergesse ich natürlich auch sämtliche. Ich habe kürzlich Crooklyn auf 5 Sterne aufgewertet. Den finde ich auch wirklich ganz, ganz wunderschön. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist ein unfassbarer Film.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Hat auch, okay. Also ich will nicht spoilern, es gibt auch stilistisch fantastische Elemente, die da, also ist so ein bisschen semi-autobiografisch die eigene Kindheit von Spike Lee und den Geschwistern, auch die Schwester schreibt das Drehbuch mit. Das ist also Wahnsinn. Also der Film, der hat alles. Das ist, Thema Klassenbewusstsein hatten wir auch schon. Der ist laut und bunt und wunderschön, aber auch wahnsinnig traurig, super gesellschaftlich wichtig und hat also gerade auf formaler Ebene wieder so einen Kunstgriff. Wow. Also ich meine, du kennst sein Debütwerk, hast schon erzählt, da gibt's ja auch dieses Stelle, wo einfach der Schwarz-Weiß zwischendurch Farbe hat, weil es eben nicht mal einfach so, sondern weil es ein Gemütszustand der Charaktere ausdrückt und etwas sagt in der Geschichte. Und genauso gibt's hier auch ein Spiel mit der Form, das super viel mit dem Film erzählt. Und das ist, also, vielleicht ist es Crooklyn. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass ich das antworte, aber wenn ich mir die so angucke, doch, Crooklyn. Ich meine, Do the Right Thing ist ein Klassiker, Hammer.
Ja. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich den hier entdeckt habe. Den haben wir ja mit Becky vor 1 oder 2 Jahren besprochen.
Oh, stimmt.
Da war ich echt auch umgehauen, wie unglaublich gut und also wie da einfach schon alles drin steckt, was uns noch heute bewegt. Das ist, das ist der Hammer.
So, dann will ich, wenn ich darf, kurz noch meine Liste von anderen Honorable Mentions hinterher feuern an RegisseurInnen,
damit
sich nicht vernachlässigt fühle. Die ich noch, also, ich weiß nicht. John Carpenter ist ein sehr wichtiger Regisseur für mich, auf jeden Fall, geile Filme. Die Wachowskis auf jeden Fall. Viel zu wenige Filme eigentlich, und von denen ist das besonders. Ich glaube, das sind die einzigen, die einzigen Personen, die mehr als 5 Filme gemacht haben, von denen ich keinen Scheiße finde. Weißt du, ich meine? Also, solche Phänomene gibt's. Ich glaube, ich finde nichts schlecht, was die je angefasst haben. Und das ist auch schon auf jeden Fall hier die Nennung wert. Und ansonsten habe ich natürlich als allererstes in meiner Letterboxd-Lebensstatistik gucken, was da so oben steht. Da gibt's noch ein paar Namen, aber da weigere ich mich, die so als LieblingsregisseurInnen zu nennen, einfach weil da, weißt du, da sind noch nicht genug Filme da, um es zu beurteilen. So. Mm. Anna-Lily Amirpour hat 2 Filme gemacht, beide finde ich absolut makellos und perfekt, aber das reicht mir noch nicht. So, da weiß noch nicht, was die Zukunft bringt. Ich meine, das ist auch das Spannende. Ich freue mich auf jeden neuen Film von ihr. Sie verfilmt gerade Cliffhanger. Du weißt schon, den Stallone-Klassiker, super Film auch. Verfilmt sie neu. Oh, wow. Auch mit Jason Momoa wieder, also fantastisch. So, da muss man einfach gucken, was kommt. Dann die 2 Jenkins, also Tamara Jenkins und Barry Jenkins, haben, glaube ich, beide erst 2 oder 3 Filme. Da muss einfach, weißt du, das könnten die meine absoluten LieblingsregisseurInnen des Lebens werden, aber man weiß es noch nicht. Ja.
Huh.
Sowas, da gibt's noch ein paar. Elaine May hat nur 4 Filme in ihrem Leben gemacht, weil ich glaube, da soll jetzt irgendwie nach 20 Jahren Pause, 25 Jahren noch ein neuer kommen. Super wild. Solche Namen. Keine Ahnung. Das war jetzt nur, also ich lese jetzt einfach die Liste vor und brabbel hier, vielleicht unterbrichst du mich einfach und wir machen weiter.
Nee, ich musste gerade, das hat mich ja immer, ich habe das bei Autoren, bei Jonathan Safran Foer, kennst du? Oder Foer, ich weiß, wie er ihn ausspricht.
Ja.
Und ich fand halt seine ersten beiden Bücher, Alles ist erleuchtet und Extrem laut und unglaublich nah. Ich fand die so toll. Ich habe drauf gefiebert, was als nächstes kommt. Dann kam Eating Animals und ich glaube, seither kam einfach gar nichts mehr. Also Eating Animals ist ja schon ein Sachbuch über halt
das ist auch schon eine Weile
Vegetarier
her,
ne? sein. Ja, ja, das ist mindestens 10 Jahre her oder so. Und das hat mich so frustriert, dass ich einfach diesen Autor entdeckt habe und ich ihn so unglaublich toll fand und dann kommt nichts. Wieso schreibt der nichts?
Er ist aber nicht am Ende gestorben oder so. Das ist ja immer dann.
Nein. Ich glaube, der macht auch Sachen. Er hat halt nicht irgendwie gerade den großen Roman in sich. Ich glaube, das ist sein Ding.
Ich weiß nicht, also es hat ja verschiedene Gründe. Hier, Tamara Jenkins, die auch schon erwähnte, hier, du weißt schon, Savages und so und der Netflix-Film, den ich so super fand, dessen Name mir nicht einfällt und Slums of Beverly Hills. Die habe ich kennengelernt in einem, ich glaube, bei Filmstruck. Da gab es auch mal einen Podcast, da war sie zu Gast erzählt und wurde auch das gefragt, warum hat sie denn in so einer langen Karriere eigentlich nur 3 Filme gemacht? Oder meint sie, das kann auch ganz banale Gründe haben, zum Beispiel Sexismus in Hollywood. So, sie ist dann irgendwie schwanger geworden und dann findet man eh keine Förderung als weibliche aufstrebende Filmmacherin, die mehr Indie-Sachen macht. So, und dann hat sie einfach, weißt du, sie hat Drehbücher in sich gehabt und auf Lager gehabt, aber es wollte sie niemand mit ihr machen. Aus genau diesen Gründen. Und das ist auch super schade. Ja. Also solche banalen Gründe kann das auch haben. Das ist also,
ja. Ich habe es jetzt gerade live gegoogelt. Er hatte 2019 wieder ein Sachbuch, Wir sind das Klima, eben über den Klimawandel. das habe ich auch mitgekriegt am Rande und dachte da auch schon so, oh, wieder ein Sachbuch, schade. Aber naja.
Ja, immerhin.
Von daher, ich warte weiter darauf, dass irgendwie das nächste große Werk kommt. Vielleicht kam es auch schon, ich sehe hier irgendwas. Hier I Am,
am Ende
2016. Vielleicht habe ich es verpasst. Naja, mal schauen. Da muss ich mal ohne Mikrofon mich länger reinfinden. Naja. Vielleicht habe ich ja tatsächlich noch ein Buch, was ich lesen kann. Jan, ich hätte noch ein Spiel mit dir. Hast du noch Lust?
Ich habe gehofft, dass es noch ein Spiel gibt. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich lang drauf hier. Aber für die Spiele macht man es ja auch.
Ach Quatsch, das okay. Muss so sein. Es geht so lang, wie es gehen muss, nicht?
Weißt du, die gebündelte Podcast-Energie, die in mir ist, seit es die Archivtöne nicht mehr gibt.
Okay, dann lass uns doch Entweder-Oder spielen. Die Regeln sind hoffentlich bekannt. Ich stelle dir 2 Begriffe vor, du entscheidest dich für einen oder sagst weiter. Wenn ich deine Wahl spannend finde, frage ich warum.
Okay.
Bist du bereit?
Sowas von. Weil es gibt doch nur 2 Antworten. Entweder, das hat doch die Lara K. mal so schön gesagt, man kann auf diese Frage nur 2 Sachen antworten, nämlich entweder man ist nie bereit oder ich wurde bereit geboren.
Wow. Sehr schön.
Fand ich total charmant.
Ja. Ja, dann sag mir doch mal, Wein oder Bier?
Ah, das hatten wir eben schon. Ich soll nur eine Sache sagen. Bier.
Nein, ist gut. Warum wolltest du ausholen?
Ich meine, gerade mit dem Weinchen und dem Bierchen haben wir gerade schon gesprochen.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich mag an Wein, also ich bin kein großer Winey, aber ich mag so ein bisschen dieses, jetzt nicht dieses Posche, aber sich auch so, das ist wieder was zum Genießen, weißt du, ich bin auch großer Whisky-Fan irgendwie. Man setzt sich dahin und man beschäftigt sich mit dem Getränk, man redet irgendwie mit dem Glas vor sich. Das hat man, klar, beim Bier auch mal so irgendwie ein geiles Craft-Bier bestellen oder so. Ist aber trotzdem halt noch ein anderes Level, deswegen, ich weiß nicht, prinzipiell würde ich dann aber immer das volks- und klassennahe Bier bevorzugen, gerade wegen dieses Image. Ja.
Okay. Fernseher oder Kino?
Auf jeden Fall Fernseher.
Oh, warum auf jeden Fall?
Nein, Kino ist schon geil oder so. Nun, also ich bin rotblind, ist eigentlich der Hauptgrund. Und deswegen ist im Kino, gerade bei Licht nochmal, das Kino ist nie so richtig geil eingestellt für mich. Ich sehe nie so richtig, das sieht nie so richtig geil aus, wie es sollte. Also ich glaube, bei Licht ist es nochmal schwieriger als irgendwie bei auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht. Also das macht mir nie so richtig Spaß. Und hier habe ich halt Ruhe, hier habe ich meine Einstellung, hier kann ich meinen Rotfilter hochdrehen. Das klappt schon. So, deswegen, das ist auch schon der ganze Grund. Also ich gehe trotzdem gerne ins Kino. Beste Sache, auch als Event, Hammer. So, ja.
Blockbuster oder Arthouse?
Wenn ich da wieder nach dem Image gehe, ich soll nur eine Sache sagen, Blockbuster.
Wenn du immer so anfängst mit einem Satz, dann bin ich natürlich gezwungen zu fragen, was ist denn die Begründung für den Blockbuster?
Für mich ist das so ein bisschen die Neuauflage der Frage nach Wein und Bier, weißt du? Das ist so, also Arthouse-Filme haben was sehr Porsches, Hochnäsiges, Hochklassiges so und da habe ich halt keinen Bock drauf. Wenn, also natürlich, ich gucke gerne so Filme, aber vielleicht eher die irgendwo dazwischen sind. Und wenn ich mich entscheiden muss, nach welchem Image gehe ich, weißt du, dann ist es auch mal ein großer lauter Haut drauf Film, als von mir aus der Blockbuster. So.
Ja. Okay, Volksnah, aber warum gehst du denn nach dem Image? Warum gehst du, warum hast, das ist dir wichtig einfach, was das Volk von mir denkt.
Womit ich mich mehr umgebe. Und ich merke halt mehr und mehr, ich gehöre nicht zu dieser Kultur, ich bin kein Arthouse-Mensch, so. Da gehöre ich, gehöre in diese Gruppe nicht rein, die Leute nerven mich, weißt du, ich höre so gewisse Podcasts oder so, die Leute, weißt du, das sind Menschen, die will ich gerne auf einfacher Geschwindigkeit abspielen. So. Also Diskussionen über so Arthouse-Filme. Ich will es auch kein falsches Bild vermitteln. Ich gucke einige Arthouse-Filme sehr gerne, auch gerade ruhige Sachen, Indie-Sachen. Kann man schon mal machen, aber mich nervt die Kultur, die Art von Kunstvorstellung, mit der darüber gesprochen wird. Verstehst du, wie ich meine?
Und die ja, aber da kann man sich das doch gerade aneignen. Also ich meine, das ist ja zum Beispiel, ich bin ein großer Philosophie-Fan, aber ich hasse auch dieses Abgehobene in der Philosophie und in meinem Philosophie-Podcast oder YouTube mache ich halt die ganze Zeit deswegen alberne Witze und bin total respektlos und die ganze Zeit kommen halt Leute an und kommentieren auf YouTube, was für ein Depp ich doch bin, dass ich doch mal bitteschön mehr Respekt Heidegger gegenüber haben soll und so. Und wow. Das macht mir halt gerade Spaß, denen eins reinzuwirken, indem ich halt natürlich Philosophie toll finde, aber dieses Verstaubte daran überhaupt nicht mag. Und deswegen, das kann man sich doch aneignen.
Ja, aber weißt du, und genau das gehe ich dann auf die Barrikaden und vielleicht bedeutet mir der Arthouse-Film an sich dann auch nicht genug, als dass ich mich da irgendwie zum Frontkämpfer mache. Und dann sage ich, dann mache ich es lieber umgekehrt und dann bekämpfe ich lieber das schlechte Image des Blockbusters. Das meine ich und sage, okay, dann sage ich lieber, Leute, lasst den Menschen ihren Spaß und dann sage ich halt mal, was weiß ich, Hobbs & Shaw ist der Film des Jahres oder so.
Okay.
Ich finde, das fällt mir dann doch irgendwie leichter. Deswegen schlage ich mich in so Diskussionen dann lieber auf die Seite des Blockbusters. Aber natürlich, ne, an beiden Enden des Spektrums ist großer Quatsch. Das wissen wir beide.
Ja, ist absolut verständlich, denn nobody ever wins in a fight, nicht?
Das ist sehr wahr. Da hat jemand Philosophie studiert, glaube ich.
Ich glaube auch. Kommen wir zur nächsten Frage. Tom Cruise oder Tom Hanks?
Ja, Tom Hanks, ne?
Der 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise?
Könnte ich nicht sagen, keine Ahnung. 80er bestimmt.
Du darfst auch weiter sagen, gell, wenn du nicht möchtest.
Weiter, natürlich. Oh, dann weiter. Ja, natürlich, weiter.
Scientology oder QAnon?
Großes Weiter.
Hayao Miyazaki oder Akira Kurosawa?
Schwer. Kurosawa.
Du bist aber nicht so im japanischen Film. Ich erinnere mich an typische Jan überspitzte Kommentare, sowas von wegen, Japaner können keine Filme drehen oder sowas in die Richtung.
Ist auch so, will ich immer unterschreiben. Nein, ich merke halt, ja. Nein, natürlich gilt es wie immer nicht für alle Filme und für alle Menschen so, aber Sachen, ja, also gut, wir kriegen ja hier in Europa auch nur das mit, was in Japan irgendwie erfolgreich ist. Oder was irgendwie, oder nicht mal in Japan erfolgreich ist, sondern was in Japan erfolgreich ist und in den Geschmack passt, wahrscheinlich von den USA übernommen und aufgelegt zu werden. Also das ist schon eine sehr spezielle Auswahl. Aber nehmen wir das einfach mal als gegeben hin. Dann gibt es ja trotzdem innerhalb verschiedener Länder, verschiedener Filmkulturen bestimmte Strömungen und Dinge und Sachen und Themen, die einfach vorkommen. Und da liegt mir der japanische Film halt überhaupt nicht so. Also jetzt als grobe Strömung. Jetzt nicht alle Leute aus dem Land, alle Filme aus dem Land. Aber das, was wir so als große japanische Filme kennen, geht meistens eher ein bisschen auf den Sack. Weil es natürlich auch große Ausnahmen gibt. Ich fange auch gerade erst an, mich mit Studio Ghibli zu befassen. Superschön, ey, Mononoke zum ersten Mal gesehen. Dieses Jahr Hammer. Hammerfilm. Und wie du weißt, ist Whisper of the Heart der beste Film aller Zeiten. Gucke ich mich gerade erst rein. ich bin sonst auch kein großer, also gerade so, Anime, dieser Zeichenstil geht mir ein bisschen auf den Sack, aber das kann man auch mal machen. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, wie ich gerade musste, dann würde ich mal Kurosawa nehmen, weil mir viele dieser Samurai-Filme vor allem sehr viel bedeuten, die mich sehr geprägt haben, vor allem, ne, immer bouncen sie ja auch zurück mit dem Western hin und her, der mir auch wahrscheinlich das wichtigste Genre für mich war in meiner Jugend. Und da auch diese ganzen Samurai-Filme, die haben mich einfach, also bis heute nehme ich die mit als wichtigen Teil meiner Identität und deswegen Kurosawa.
Ja, schön. Ja. Vorstadthaus oder Loft in der Stadt?
Auf jeden Fall Loft in der Stadt, keine Frage.
Und wie sieht's aus? Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt?
Immer noch Loft in der Stadt, aber ich möchte dazu sagen, dass das Apartment, auf das du anspielst, extrem sexy ist. Das ist fantastisch. Da würde ich sofort einziehen.
Oh, sehr gut. Antonio Banderas oder Omar Sharif?
Banderas.
Griechen oder Römer?
Griechen.
Römer oder Araber?
Kommt natürlich immer noch an, welchem Kontext. Araber.
Mittelalter oder Antike?
Antike.
Al Pacino oder Robert De Niro?
Kann ich nie unterscheiden. Weiter.
Sehr schön. Ich glaube, da hast du auch gerade Leute die Herzinfarkte verpasst. Weil es ist, ich glaube, in unserer Filmbubble wenige Schauspieler, die mehr verehrt werden. Aber es ist, man kann so antworten, wie du geantwortet hast. Definitiv legitim.
Ich wünschte, es wäre eine bewusste Spitze gewesen, um bewusst zu präzisieren. Ich wünschte, es wäre so.
Nausicaa oder Mononoke?
Mononoke.
IMDb oder Letterboxd?
Letterboxd.
Wikinger oder Franken?
Wikinger.
Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich?
Ich dachte kurz, du sagst Wolfgang Petri. Petersen.
Obwohl du hier für den, ja, wohl Petersen hat auch Blockbuster gemacht, da brauche ich ja mir nichts vormachen.
Also einfach geil, ja, okay.
Puppen oder Zeichentrick?
Puppen.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix, dringend.
Bouncer oder Cooler?
Schwierig. Also ich habe mir sagen lassen, der Cooler sei ein bisschen cooler als der Bouncer noch, deswegen Cooler.
Und wie sieht's aus mit Türsteher oder Philosoph?
Also da wir wissen, dass die guten Eigenschaften des einen auch den anderen ausmachen, ja. Natürlich Türsteher.
Sehr schön. Linguist oder Philologe?
Auf jeden Fall Linguist.
Juno oder Whiplash?
Starkes Juno.
J.K. Simmons in Juno oder in Whiplash?
In Juno.
Und jetzt ist gerade meine Notiz-App abgestürzt. Das dauert jetzt einen Moment, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum.
Du musst jetzt einfach, weißt du, ein guter Shantyman würde jetzt einfach on the fly neue Kategorien erfinden und ich mache den
Ja, ich bin kein guter Shantyman, aber naja. Filmthemenmonat oder nicht?
Ja, doch.
Zum Protokoll, wir nehmen diese Folge während des Followberries auf und das werde ich nie lernen auszusprechen.
An dem ich wieder nicht teilnehme und wahrscheinlich mache ich es in 3 Tagen dann doch.
Ja, vielleicht, mach das mal. Ich habe auch erst gestern meinen ersten Film geguckt. Okay, das war, was war's? Es war Edward endlich mal nachgeholt und ich...
Seltsamer Film, aber
ja. Ja, das stimmt, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es mal eine Zeit gab, in der Johnny Depp tatsächlich versucht hat zu schauspielen. Es ist noch eine Frage, ob es ihm gelingt, aber er hat sich bemüht, er hat sich nicht nur lustige Güte aufgesetzt.
Ja. Ich war ja sehr, sehr entsetzt, dass es mein Lieblingsfilm, der immer in dieser Ausscheidung bei dir mit dabei ist, schon zum 2. oder 3. Mal nicht reingeschafft hat,
nämlich Love and Basketball. Ich habe ihn mir deswegen auch auf meine Watchlist jetzt mal gesetzt. Und wie du weißt, ist er da spätestens 10 Jahren endlich mal dran.
Ich sag mal so, da ist er sicher.
Ja. Tja, ja.
Hervorragend.
Japan oder Italien?
Was ist das denn für eine Frage? Italien.
Das kommt aus Porco Rosso, der in Italien spielt, aber in Japan.
Zum Beispiel, der fehlt mir noch. Den würde ich auch gerne noch sehen.
Kann ich empfehlen. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, aber...
Ja. Ich wollte alle chronologisch gucken, wie man das so macht, wenn man jemand wie wir ist. Und dann festgestellt, den Glühwürmchen-Film hier, den gibt's dann nirgendwo. Und jetzt muss ich mir irgendwo ausleihen oder so.
Ja, den gibt's nicht auf Netflix? Random weitergemacht.
Nee, der ist irgendwie, der hat in Deutschland oder in ganz Europa hat der irgendwie, bei wem anders liegen die Rechte. Deswegen ist der als einziger nicht mehr drin. Und der wäre jetzt halt bei mir dran gewesen, chronologisch. Deswegen habe ich jetzt einfach random weitergemacht. Ja.
Okay. Ja, der ist hart. Das habe ich heute noch vertwittert, dass
hab ich gesehen.
Vor 4 Jahren habe ich den besprochen und der hängt mir immer noch nach und ich will ihn nie wieder sehen. Puh, sag ich da nur. Ich frag dich aber, Westküste Italiens oder Ostküste Italiens?
Ich war nie dort. Keine Ahnung. Weiter.
Ja, dann möchte ich dir sehr empfehlen, nach Italien zu fahren. Es ist so
Hab ich dringend vor.
Am besten fahr auch wirklich hin, weil hat so schöne verschiedene Gegenden, die man beim Fliegen gar nicht mitkriegt.
Du, ich hatte eigentlich für vergangenen Sommer hatte ich eine familiäre Motorradtour geplant gewissermaßen. Aber dummerweise mit meiner Ex-Partnerin, die jetzt wie gesagt meine Ex-Partnerin ist, und die wäre auch das Motorrad. Und dann kam das alles nicht mehr zustande. Das wäre mein erster Vorschuss nach Italien gewesen. Tragisch. Da hätten wir uns wirklich so richtig Tour, ne?
Ich hatte mit meiner Ex-Partnerin, die jetzt nicht mehr meine Partnerin ist, ein Haus in der Toskana gemietet.
Oh, tatsächlich. Und das,
ja, kam dann auch nicht dazu. Und Corona kam auch. Aber ja, es ist...
Das kommt auch noch erschwerend hinzu, ja.
So sieht's aus. Lassen wir uns doch mal auf die nächste Frage ein, nämlich Flugzeug oder Schiff?
Schiff, sowas von.
Film oder Serie?
Auf jeden Fall Film.
Podcast oder Film?
Podcast.
Buch oder Film?
Buch.
Kermit oder The Great Gonzo?
Natürlich Gonzo. Den habe ich ja schon mal, wie du weißt, verteidigen müssen. Ohne den Film, den es ging, gesehen zu haben.
Das sagt mir jetzt nichts. Wann hast du ihn verteidigen müssen?
Beim Cinematic Smash Team Tournament, in meinem einzigen Auftritt dort. Wo wir nochmal ein kleines Archiv für den Revival hatten. Und da ging es unter anderem um die Muppets.
Habe ich schon wieder vergessen, aber ja.
Wahrscheinlich zu Recht.
Meine Güte.
Also die Geschichte dieses Formats hat uns auch vergessen.
Nicht völlig zu Recht. Zu hart. Also du bist in guter Tradition, wenn es darum geht, in den ersten Runden rauszufliegen. Das ist mir genauso auch in Berlin passiert. Ja, ich war da ja
vor
2 Jahren im Finale auf der Bühne und hab's auch beim Jan neulich erzählt. Ich habe mich da ja sehr akribisch immer vorbereitet auf diese Sendungen. Also zum Beispiel in meinem allerersten Auftritt habe ich ja eine Frage mit allen Argumenten, da habe ich gegen Thomas von Schöner Denken mit unter anderem argumentiert und habe nur Argumente vorgetragen, die er in seiner Podcast-Besprechung zu dem Film selbst genannt hatte, so dass er halt einfach immer, wenn egal was er sagte, sagte ich, aber in deinem Podcast hast du doch gesagt. Und so genauso akribisch hatte ich mich eben auch auf dieses Finale in Berlin vorbereitet und lediglich die eine Frage, wo ich nicht so glücklich mit meiner Antwort war, nämlich was ist die beste Filmmusik, kam dann und Nörgulas hatte halt der weiße Hai und er hat sich hingestellt und hat
das einfach auch
bam, 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 bam gemacht und das, damit hatte er gewonnen, weil das, da kann man halt nichts gegen sagen.
Was ist denn das die geilste schon, Filmmusik? Also was oder was hattest du?
Ich hatte Herr der Ringe tatsächlich und ist ich finde die immer noch, also die Gefährten, ja, und es ist halt dieses, es gibt dieses wunderschöne Film-Essay von The Nerdwriter, wo er das aufschlüsselt, wie die Melodien ineinander verwoben werden und wie sie vor allem, je größer die Gemeinschaft wird, wie umso mehr das Instrumente stimmt, werden halt dazugenommen, um danach, wenn die Gemeinschaft zerfällt, halt sich immer mehr Disharmonien hineinzumischen. Okay. Und das ist schon richtig geil gemacht, aber...
Als hätte sich jemand Gedanken drüber gemacht, ja.
Genau. Aber dadurch, dass es halt so ein komplexes Thema ist, war halt auch total leicht dagegen zu argumentieren. Und das war mir klar, weil man, es war irgendwie so, was die ikonischste Musik ist. Und da bist du natürlich ein leichtes Opfer, wenn du so eine Melodie hast, wo jemand sagt so, ja, okay, aber komm mal hier, ich hab bam, 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 bam.
Ja, aber nur, dass es ikonisch ist, ist doch noch kein Grund, dass etwas gut ist. Also das ist ja...
Ja, ich glaube aber, die was ist die ikonischste, war die beste Melodie. Ich weiß manchmal genau, was die Frage war. Aber also ich möchte da keinen Groll hegen, sondern ich habe da zu Recht verloren, weil Nörgulas hat da auf jeden Fall, er hat auch am Ende das komplette Turnier für sich entschieden. Also, Legende. Ja, es war einfach sehr, sehr gut, wie er argumentiert hat. Jetzt habe ich komplett verloren, wo wir waren. Aber, wir sind über Kormund und Gonzo abgeschwiffen. ich hab die Frage, Achilles oder Odysseus?
Oh, das ist schwierig. Beide haben sehr was, ach man, ach.
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben, gerne.
Ich glaube, in einer der letzten Folgen kam es auch schon mal vor. Odysseus ist auch irgendwie ein Arschloch, ne? Also das ist schon irgendwie, also nicht nur, dass er irgendwie ein gemeiner Trickster ist oder so, der lässt ja auch einfach mal seine Frau da irgendwie x Jahre da, weißt du, und er macht sich da ein geiles Leben, ist schön am Bumsen irgendwie und lässt sich da bedienen und und denkt dahinter, er könnte irgendwie mit ganz großer Hose, könnte er da wieder ankommen und sagen, hier, alles meins. Ich weiß nicht, also ich mag die Rolle,
glaube ich. Ich habe die Odyssee ein bisschen anders in Erinnerung, aber okay.
Na hör mal, es ist nicht so, dass er nicht jederzeit da weg könnte. Also,
okay, es kommt drauf an, welche der vielen Episoden. Es gibt Episoden, wo er es schon sehr lange ausreizt, aber es gibt ja auch Vorfälle, wo es jetzt
nicht
seine Schuld ist.
Das war jetzt ein überspitztes Beispiel. Also ich mag die Trickserrolle, die er hat irgendwie. Die finde ich sehr bedeutsam, auch wie einfach mit welcher Cleverness er auch immer wieder die Götter austrickst und andere Könige. Achilles ist halt mehr so ein bisschen Haut drauf, keine Ahnung. Andererseits, obwohl mir an der ganzen Ehre-Geschichte und so nichts liegt, mag ich halt ein bisschen, also ich mag einfach diese queere Liebesgeschichte und das, wofür Achilles irgendwie steht, ne? Die ja auch dann in Troja unterschlagen wurde, das habt ihr auch sehr schön erwähnt.
Ja.
Odysseus.
Okay. Ich frag weiter, Pixar oder Ghibli?
Weiter, in beidem nicht genug drin.
Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe?
Auf jeden Fall die in Herr der Ringe.
Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Troja?
Ich glaube, die Schlachten sind schon ne? Troja, ja. Ja, Braveheart, lange nicht gesehen. Weiter.
Die Schlachten in Troja oder die Schlachten in Game of Thrones?
Aber Game of Thrones habe ich auch nicht gesehen, ne? Weiter.
Wird die nächste auch schwierig. Die Schlachten in Game of Thrones oder die Schlachten in der 13. Kriege?
Beides nicht gesehen. Ich oder vor langer Zeit.
Ich merke, gesehen. Du bist nicht so im Schlamm- und Leder-Genre unterwegs.
Es tut mir sehr leid, ich bin nicht im Lamm und Leder. Wo bleiben die Schlachten aus Episode 1? Die sind super.
Die habe ich rausgeschmissen.
Nein,
die Frage nochmal.
Und gemocht.
Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Episode 1?
Interessant, dass du fragst. Das sind auf jeden Fall die in Episode 1. Die kenne ich nämlich.
Okay, wie ist denn die Schlachten in der 13. Krieger oder in Vikings?
Ich möchte eigentlich auch irgendwas sagen, damit ich so weiß. Ich hasse ja immer die Leute, die sich nicht entscheiden können, also, aber es tut mir leid. Beides nicht gesehen. Weiter.
Tja, dann vielleicht mit der nächsten Frage. Vielleicht kannst du dich da wieder entscheiden. Brad Pitt oder Orlando Bloom?
Ach, Orlando Bloom. Der war auch in die drei Musketiere so nett.
Brad Pitt in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt in Benjamin Button?
Oh, Interview mit einem Vampir. Das ist schon irgendwie heiß. Also, vergiss das. Ich will niemals Brad Pitt. Ja, okay. Nee.
Plotgetrieben oder charaktergetrieben?
Auf jeden Fall plotgetrieben.
Anthony Hopkins oder Mads Mikkelsen?
Mads Mikkelsen.
Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
Paul W. Wes Anderson, bitte.
Das ist die nächste Frage. Paul Thomas Anderson oder Paul W.S. Anderson? Ich weiß ja, mit wem ich hier aufnehme.
Okay, dann, danke. Dann ist mein Ranking, glaube ich, von 1 bis 3 ist W.S. Anderson, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson.
Okay. Freundliches Arbeitsklima oder Druck?
Auf jeden Fall freundliches Arbeitsklima. Was ist das denn für eine Frage?
Tja, gibt Leute, die brauchen Druck zum Arbeiten.
Es gibt Leute, ne? Ja.
Ja, Michael Crichton oder Dan Brown?
Michael Crichton, sowas von.
Patrick Swayze oder Sam Elliott?
Sam Elliott. Einfach zu geiler Ficker, wirklich. Ich liebe Sam Elliott. Der war lange Zeit übrigens mein bestbewerteter Schauspieler auf Letterboxd, zusammen mit dem Hund von Kelly Reichardt. Und dann haben sie die Tiere rausgeworfen.
Dem Hund?
Ja, Lucy.
Das ist ja dramatisch.
Lucy taucht in mehreren Filmen von Kelly Reichardt auf. Dann haben sie aber irgendwann bei Letter oder bei TMDB wahrscheinlich Tiere aus der Statistik geworfen. Deswegen, nee, ist ein toller Typ, liebe ich. Jetzt, weißt du, du fragst dich mal nach und ich fange schon an zu begründen. Also, lieber.
Ne? Alles gut. Du bist ja in guter Tradition bei diesem Spiel.
Okay, ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Mulan oder Elsa?
Elsa.
Elsa oder Anna?
Klare Anna.
Peter O'Toole in Lawrence von Arabien oder in How to Steal a Million?
Ah, beide lange her. Nee, How to Steal a Million, komm. Da kann ich mich wenigstens dran erinnern.
Musical oder nicht?
Auf jeden Fall.
Dirty Dancing oder Flashdance?
Dirty Dancing.
Deutscher Expressionismus oder Film Noir?
Expressionismus.
90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves?
Beide gut, ne?
Mm. 90er. John McTiernan oder James Cameron?
Ich muss gerade, ich stöhne noch ein bisschen und mache währenddessen die Filmografie von John McTiernan auf, um nicht zu vergessen.
Du weißt, Die Hard.
Ja, doch.
Die Hard. Oktober.
Ja. Last Action Hero, ne? Ja. Ja, okay, ja. John McTiernan. Ja.
Die Hard 4 oder Die Hard 5?
Oh Gott, 4 ist der mit Russland, ne?
Nee, ich glaube 5 ist der mit Russland.
5 ist der mit Russland?
Ich weiß es auch nie.
Ach, das werde ich jetzt kurz 4, live recherchieren müssen.
4 ist der, wo das Auto in den Hubschrauber springt, meine ich, und 5 ist der in Russland.
Ah ja, 5 ist in Russland, dann nehme ich 4.
Kann ich absolut verstehen, ich war entsetzt über 5.
Das war vielleicht der Schlimmste, aber ich weiß auch nicht. Übrigens, das war die Lieblingsfilmreihe meiner erwähnten Ex-Freundin und die habe ich mir dann alle mal geben müssen, genauso wie unser großer Fast and Furious Marathon auch stattgefunden hat. Das war schon eine wilde Zeit.
Ja. Der Fast and Furious. Irgendwann musst du auch nochmal einsteigen.
Da gibt's viel zu entdecken. Also ich sag mal.
Es ist einfach nur, ich wollte nur sagen, es ist so ein Phänomen, was bisher komplett an mir vorbeigegangen ist.
An mir auch, aber ich habe dann über sie auch verstanden, was der Reiz ist und fand auch einige von echt gut. Die sind also, die sind ja sehr unterschiedlich und auch, also ich glaube, du findest deinen Fast and Furious Film. Ich weiß nicht, welches ist vielleicht. Also okay. Viele sagen, nehm mir den 5. Der so viel los. Also ich weiß nicht, das ist nicht nur Bullshit. Deswegen, das ist so ein Moment. Deswegen, vorhin hast du gefragt, deswegen schlage ich mir auf die Seite des Blockbusters. Ich bin viel eher bereit, einen Fast and Furious vor der Masse zu verteidigen, als irgendeinen Arthouse-Film. Und da gab es tolle Teile. Also ich mochte auch wirklich das Spin-Off jetzt war der Hammer hier. Hobbs and Shaw, das meine ich völlig ernst. Das war also, da waren wir auch im Kino zusammen, das war super. Das war also, geile Actionfilm, macht schon irgendwie Spaß, bumst rein, so alles super. Und jeder, weißt du, 2 Stunden, Story ist eigentlich vorbei. Jeder normale Film wäre zu Ende. Und dann sagt The Rock sowas wie, dann fahren wir zu mir nach Hause. Und dann ist einfach noch so ein 3/4-Stunde Showdown auf Samoa. Mit seiner matriarchischen Mutter und seinen 50 Brüdern oder so. Und dann basteln sie da geil noch irgendwelche alten Autos zusammen und ziehen eigentlich welche Helikopter an so Seilen rum. Fantastisch. Außerdem, du weißt schon, die staatstheoretischen Implikationen davon, dass da 2 Charaktere namens Locke und Shaw auftauchen, Locke und Hobbs auftauchen, Verzeihung. Und der eine sich als beste Freund des anderen begreift, aber nicht umgekehrt. Also das finde ich schon, muss man auch mal eine Analyse zu, ja. Toller Film auch sonst. Also ich mochte den 4. sehr gern. Es sind okay Filme, also da sind schon einige dabei.
Sehr schön. Jagd auf Roter Oktober oder Last Action Hero?
Last Action Hero.
Die Hard in a Bus oder Die Hard in a House with Panic Room?
Beide gut. Letzteres, House with Panic Room. Ja.
Fantasy oder Historienfilm?
Du wirst nie wieder so ein klares Fantasy bekommen.
Oh. Was ist also jetzt mal jenseits von Herr der Ringe dein Top 3 Fantasy-Filme?
Och Gott, das jetzt auch noch. Ach, jetzt.
Oder sag mir doch einfach mal ein paar versteckte Diamanten.
Ein paar versteckte Diamanten. Ich glaube, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich meine, wir hatten. Jetzt mache ich eigentlich das Fass auf, das wir in der nächsten Folge aufmachen wollten. Nämlich ist ja Fantasy für mich sehr viel und sehr breit. Also zum Beispiel ist auch Roadhouse für mich ein klassischer Fantasy-Film. Und ich weiß nicht, Grüße an Christopher, Vanilla Chief, in dem ich neulich diese ausufernde Diskussion hatte, was man noch bereit ist, als Fantasy zu akzeptieren. Ich meine, du hast auch vielleicht die Alignment-Chart gesehen, die dabei rauskam.
Das ist schwierig. Ich habe schon wieder vergessen, was die Kategorien waren, aber ich konnte mich nicht darauf einordnen, weil ich möchte gerne irgendwie eine dritte Dimension haben, aber ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, was mir fehlte.
Du kannst gerne gerne die 3D-Variante davon anlegen. Das ist eh noch nicht komplex genug. Also zum Beispiel viel von dem Horror, den ich gerne rezipiere, ist für mich auch Fantasy. Und jetzt ist die Frage, ist sowas wie Whale Rider, ist das auch schon Fantasy oder so? Weil es da ne, übernatürliche Elemente gibt, keine Ahnung. Ansonsten klarer Tipp aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr, Wolfwalkers. Unbedingt, ist mein neuer Lieblingsfilm. Also ist der beste Film aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Fällt mir gerade so als moderne, nee, geile Fantasy ein. Ja. Ist ja aus dem Studio Cartoon zu lohnen, was so ein bisschen mein Ghibli ist.
Ja, ja. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet.
Das kann sein, genau. Ja.
Da schon mal drüber geredet.
Ja, da war die Frage, in welcher Filmwelt ich gerne leben würde, habe ich die genannt, glaube ich.
Genau.
Ja. Und Tom Moore, auch guter Kandidat für den Lieblingsregisseur, wo wir es vorhin hatten. Wolfwalkers ist fantastisch. Also auch einigermaßen historisches Setting, ne, Irland, aber mit Werwölfen. Also dann kommt auch irgendwie Oliver Cromwell vor, von mir aus, aber eben auch geil, Magie und Zauber, wunderschön. Also es ist selten so ein ganzheitlich wunderschönen, fantastischen Film gesehen wie Wolfwalkers. Und nochmal besser als die anderen drei aus dem Studio. Fantastisch. Schön. Leider nur über Apple Plus zu beziehen.
Ja.
Was sehr, sehr nervig ist, aber toller Film.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Inegarda da wieder oder Magic Carpet Ride?
Weiter.
Ich glaube, ich muss die Frage rauswerfen.
Weil niemand auf die Antwort.
Nicht so bekannt. Ja, genau, weil keiner kennt die Lieder irgendwie, außer mir. Aber immerhin, Flo hat sich dann Inegarda da wieder angehört und war begeistert, schrieb er mir noch, nachdem er die Frage gehört hatte. Und das kann ich jedem ans Herz legen. Also, wenn ihr mal irgendwie Lust habt auf so ein, ich glaube, 20-minütiges Psychedelic Rockstück mit epischen Orgel-Soli, da seid ihr
bei Inegarda da wieder richtig. Tja.
Charles Dickens oder Mark Twain?
Ah, Charles Dickens.
Filme zum Weinen oder Filme zum Lachen?
Ganz klar Filme zum Lachen.
Warum ganz klar?
Ich weiß nicht. Auch da habe ich immer das Gefühl, mehr so ein Beauftragter zu sein, weißt du, so ein Botschafter, um mal wieder auf die Mauer zu stehen, mich zu stellen, zu sagen, Leute, es gibt auch Emotionen, die nicht weinen sind. Weißt du, weil immer wenn ein Film oder wenn ein Werk als besonders emotional beschrieben wird, dann ist es halt besonders traurig. Und ich denke, weißt du, hast du schon mal alleine hier in deinem Zimmer gesessen und gelacht bei einem Film, so laut losgelacht, da kannst du mir doch nicht verkaufen, dass es kein tiefes Gefühl wäre oder keine tiefe Regung so. Das ist wunderschön. Also ich sag mal, es gibt positive Gefühle. Und auch wenn ich an mein Leben zurückdenke und die besonders einschneidenden Momente, sind natürlich sehr traurige und schlimme dabei, aber eben auch sehr geile. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass in solchen Diskussionen gerne das ganze positive Spektrum unterschlagen wird oder als weniger wichtig und weniger impactful behandelt wird. Deswegen, ne, also, dass auch Komödien, also gute Komödien nicht denselben Stellenwert haben können wie irgendwie Dramen in so Filmbewertungskreisen, das macht mich fertig. Deswegen ganz klare, also ich umgeht mich ja, wenn ich die Wahl habe, immer lieber mit positiven Emotionen als mit negativen. Und deshalb hier bin ich ganz klare Botschafter für Filme zum Lachen.
Ich habe ja schamloser Self-Plug. Ich habe ja jetzt gerade nach anderthalb Jahren endlich meine Aristoteles-Staffel in meinem
Philosophie-Kanal
gepluckt. Und in der ersten Folge teaser ich es schon an, wenn ich mich nämlich mit der Poetik von Aristoteles auseinandersetze, werde ich mich auch mit der These beschäftigen, dass eben die Tragödie einen höheren Stellenwert hat als die Komödie in der breiten Rezeption, weil das Buch von Aristoteles über die Komödie uns nicht überliefert ist und wir somit von der Antike her eine Tradition haben, Tragödien zu analysieren und uns die eben für Komödien fehlte.
Und ich glaube, weißt du, genau daher kommt das. Klassisches Bildungsbürgertum, so diese ganze...
Ja, ich glaube definitiv, das ist was, wurde in der Renaissance aufgegriffen und alle haben sich immer damit auseinandergesetzt, wie wichtig Tragödien sind, weil hat ja schon Aristoteles drüber geschrieben. Er hat aber halt auch über Komödien geschrieben. Schwein oder Faschist?
Zwangsschwein, auf jeden Fall.
Das ist aus Porco Rosso.
Ich weiß, ja, habe ich gehört.
Ja. Beowulf oder Gilgamesh?
Auf jeden Fall Beowulf.
Ist Beowulf ja kaum gut? Zu also, weil, aber. Wo habe ich das neulich? Neulich habe ich es irgendwo gehört, wo sie meinten, es sei nicht lesbar, aber du möchtest
es ist auch nicht lesbar. Also, es ist halt das einzige längere Stück altenglische Erzählprosa, deswegen hast du es tausendmal gelesen, wenn du irgendeinen altenglisch oder ne, germanischen Kurs machst. So. Es ist eigentlich schlecht lesbar. Es macht gar keinen Spaß. Es ist eine mündliche Dichtung, es wiederholt sich alles, wird tausendmal selber erzählt und die eigentliche Geschichte ist super dünn, nur am Rande, eigentlich wie in der Ilias auch.
Aber ich habe auch so ein bisschen, es juckt mich in den Finger, nach der Ilias mir Beowulf zu schnappen. Ich habe ja dann tatsächlich auch immer so einen sportlichen Ehrgeiz, da auch, was Bücher durchlesen anbelangt.
Ich auch, ich habe als Jugendlicher komplett die Bibel und komplett den Koran hintereinander weggelesen.
Oh, wow.
Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Also ich hatte schon Sitzfleisch und auch wenig Spaß einfach im Leben. Also du kannst natürlich die Tolkien-Übersetzung von Beowulf lesen, die irgendwie klassisch ist, oder diese ganz wunderbare neue, die gerade erschienen ist und wo die Übersetzerin das auch so herrlich geil feministisch macht. Und es ist noch peinlicher, dass mir ihr Name nicht einfällt. Das Buch liegt auch irgendwo hier in meinem Stapel schon.
Ach, da bist du in guter Gesellschaft mit mir, mit Namen nicht einfallen.
Maria Hadley. Also habe ich auch noch nicht rezipiert, soll aber so die neue maßgebliche, geile und auch lesbare Übersetzung sein. Also vielleicht einfach mal gönnen. Ja. Das ist die von The Mere Wife, was auch ein quasi Beowulf-Roman war, der Hammer war.
Okay, schön. Ich habe noch eine letzte Frage für dich.
Ja.
Und zwar, sie lautet, Schmerz oder nicht?
Was ist das denn für eine Frage?
Es gibt eigentlich nur eine Antwort darauf. Ich hoffe, die fällt dir jetzt ein.
Ach Gott, ah, oh Mann. Ach, okay, ja. ich habe die Antwort, ich habe sie leider nicht parat, es tut mir leid. Es ist auch irgendwas mit, es erfüllt keinen Schmerz und irgendwas war los, ne? Und es gibt, irgendwas war.
Das ist die große Philosophie, der wir uns in der nächsten Folge widmen werden, nämlich Pain don't hurt.
Genau. Großartig.
So, ich hab da ein Weiter bei dir herausgehört aus deiner Antwort, oder?
Ja, ein Weiter. Abermals.
Ist schon okay.
Dass ich das nicht mehr parat hatte, ich bin untröstlich, aber großartig.
Ach, großartig. Da gehen wir jetzt gleich ganz tief drauf ein und die Hörerinnen und Hörer werden es. Ich habe den Überblick verloren, weil wir im Voraus produzieren, vielleicht in der nächsten Woche, aber zumindest demnächst hören, wie es hier weitergeht und welchen Film wir dann besprechen, wenn ihr es noch nicht zwischen den Zeilen gehört habt.
Oder auch in den Zeilen eigentlich. Ich glaube, wir haben es schon gesagt.
Ja. Bis dahin danke ich dir schon mal, dass du hier warst. Ich warte jetzt auf den Podcast, wo du dir mit Christiane zusammen einsterne Rezensionen um die Ohren haut und ihr raten,
nicht was welche sind. Nicht nur aber...
Ja. Oh ja, okay. Also jedenfalls, aber es werden dann nicht nur Rezensionen von Camille sein, oder?
Nein,
das ist ja schon richtiges Inside Baseball in dieser Podcast.
Nee, ich habe wirklich gesammelt, hätte es fast verraten, welcher Film es ist, aber es ist ein bekannter Film, den quasi Christiane und die Gästin, gegen die sie spielt, beide kennen auf jeden Fall so. Und dann habe ich quasi 5 Rezensionen vorbereitet und immer wenn es nicht erraten wird, kann ich quasi eine weitere Rezension zu einem Film vorlesen. Und dann wird quasi die Runde weniger wert. Also wenn du es früh errätst, kriegst du mehr Punkte. Das ist das Konzept. Und tatsächlich, also ich habe rausgefunden, Moviepilot-Rezensionen sind die Fundgrube für einfach geile, wilde Rezensionen, die wirklich keinen Wert auf irgendwas legen. Und das also so, wenn du, so wie von denen du einige vorgelesen hast, die tummeln sich dann auch deutschsprachig auf Moviepilot, ist der Hammer, wirklich.
Amazon ist natürlich auch immer Gold wert.
Amazon, oh herrlich, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ich habe gar nicht bei Amazon geguckt. Oh.
Doch, Amazon ist super. Ich lache heute noch über die Rezension von Die Regenschirme von Cherbourg, wo jemand dachte, es sei eine Doku über die Regenschirmproduktion. Und sich einfach so auskotzt darüber, dass die Leute nur am Singen sind. Oh, es war so traumhaft, sich vorzustellen, wie jemand so, oh cool, eine Doku über Cherbourg und die großen Regenschirmherstellungstraditionen da.
Endlich mal eine Regenschirm-Doku, darauf habe ich gewartet. Und dann so ein Scheiß.
Ja, genau. Das ist wirklich toll. Also, aber da schlummern viele Schätze auf Amazon. Es ist natürlich auch viel so von wegen, die Lieferung war scheiße. So, ja, dafür kann der Film nichts. Ja, oder genau. Viel wird sich auch über die Synchro immer beschwert. Aber es gibt auch wirklich, wirklich Goldfunde dort zu heben. Ja, ich sag nochmal, Dankeschön, dass du da warst und.
Ja, danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja.
Wir sprechen gleich weiter und die anderen hören dann nächste Woche weiter. Tschüss.
Ciao.